dem Essen kriegst du einen Dusch, wirst du nicht Wasser saufen. Erst ein Glas Mineral und dann ein Viertel Wein.
Herzlich willkommen zur 144. Folge Wein für Wein. Mein Name ist Kedi.
Und mein Name ist Michael.
Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen. Jede Woche verkostet man einen Wein und der eine weiß nie, was die andere mitbringt. Oder umgekehrt. Michi, weißt du noch, welchen Wein wir letzte Woche gehabt haben?
Oh ja, das weiß ich noch. Es war nämlich wunderschön, was du mir da eingeschenkt hast. Nämlich Komet Nummer 4 vom Etienne Calzac.
Genau.
Also Schaumwein, Champagner und was für einer. Mhm. Die Komet-Serie ist ja immer so die Spielwiese vom Etienne.
Genau.
Und da gibt es halt nie viel davon. Und Nummer 4 ist gerade frisch released worden. Und das war halt richtig, richtig geil.
Ja,
super,
absolut.
Super spannend. Unglaublich eigenständig. Sofort wieder erkennbar, weil wir haben sie schon mal im Glas gehabt, nämlich
genau.
Beim tatsächlichen Release, bei der kleinen Feierpräsentation. Aber was da genau passiert ist, das hört's in der Folge.
Richtig. Und diese Woche ist aber wieder alles anders. Heute haben wir wieder eine Winzer-Sonderfolge für euch. Wir sind im steirischen Vulkanland beim Christoph Neumeister. Christoph, danke, dass wir da sein dürfen. Freut uns sehr.
Freut mich auch, danke.
Sehr schön, dass wir da sein dürfen. Ja. Das ist uns auch schon was eingeschenkt. Das gefällt uns natürlich auch noch extra. Schaut schon sehr schön aus. Wir werden einmal mit dem Wein starten, hätte ich gesagt.
Oder? Genau, so wie immer. Das haben wir gesagt, wunderschönes Gold, ganz tiefes Goldgelb.
Ja.
In den großen Zaltergläsern.
Das macht der schwarze Tisch dahinter wahrscheinlich.
Ich büte mir es, glaube ich, nicht ein. Warte mal. Wir haben hier Aussicht. Nein, auch die Aussicht sagt, es ist goldgelb. Fesch ist es.
Sehr schön, ja. Auch die Nosen ist sehr schön. Spricht schon mit uns da.
Ja, voll.
Ich höre euch gern zu.
Wie ist es so, wenn man zuhören muss, während der Wein verkostet wird?
Wenn man sich sicher ist, dass der Wein gut ist, ist es nicht so schwer.
Ist okay.
Sehr gut.
Aber wir müssen ja immer selber reflektieren. Also ich glaube ja selber, wie er schmeckt. Und ja. Dann höre ich andere Sachen. Und manchmal nehme ich die Nosen dann in meine nächste Weinbesprechung mit.
Ja.
Wenn ich was Gescheites höre.
Ja. Also das. Es ist schon spannend, finde ich, weil jeder kommt halt auf andere Sachen drauf und dann nimmt Sachen halt anders wahr.
Ja.
Und deswegen, also ich finde ja immer, da gibt es kein richtig oder falsch, sondern es ist halt das, was du gerade wahrnimmst in dem Moment. Und mach es mal, weil du nimmst halt was wahr, was vielleicht, wenn du das, was du sagst, genau neben dir hättest, dann riecht es vielleicht doch anders, aber in deinem Kopf ist es ja gerade so, ist ja okay.
Ja, genau.
Aber es ist immer spannend, auf was Leute kommen.
Voll.
Du musst immer zuerst fast abgleichen, damit du zum Gleichen redest.
Ja.
Und dass jeder die gleichen Gewürze kennt und isst.
Ja, und, ja. Auch gleich im Kopf hat. Ne?
Genau.
Ja, klar.
Nur weil ich jetzt sage, ja, der Zimt oder keine Ahnung, das kann ja für jeden ganz anders riechen.
Ja.
Allein, ob das jetzt, da reden wir von gemahlen, ist das eine Zimtstange und.
Das erhitzt vorher, geht, genau.
Ja.
Ja, du verkostest immer auf Basis von deinen Erinnerungen und die sind halt für absolut jeden unterschiedlich. Aber Michi, bei der Rauchigkeit sind wir uns einig,
ja,
oder?
Rauchigkeit sind wir uns einig. Also ein bisschen Steinmehl, finde ich.
Ja, genau.
Voll schön. Ultra frische natürlich, die da durchfährt.
Mm-mm. Und so eine schöne Vegetabilität drin.
Ja, es hat schon so was Grünes ein bisschen. Ja. Das halt.
Ich habe bei deinen Weinen immer dunkelgrün im Kopf. Und das kann jetzt vielleicht daran liegen, dass ich umringt von 1000 dunkelgrünen Flaschen bin, ich weiß es nicht, aber ich glaube, es ist auch der Wein.
Ja, ich finde immer gepaart mit dieser Rauchigkeit, mit dieser ja, dunklen, ja, fast Mineralität, die da auch so irgendwie so ein bisschen durchkommt. Aber das immer überstrapaziert ist, das Wort.
Ja, aber ich habe da jetzt auch wieder unendlich viel Salz in der Nase.
Ja. Darf ich irgendwas sagen? Nein,
das ja, ja, doch. Das alles sagen. Du kannst sagen, so ein Blödsinn.
Ja,
nein, das denke ich mir nur.
Aber, ja, gut.
Aber du hast gesagt, dunkelgrün, schau, deswegen haben wir den Efeu da draußen.
Ja, sehr gut.
Das ist bis jetzt nichts Falsches dabei.
Sehr gut, passt.
Es gibt ja nichts Falsches, aber ich glaube, das Schwierigste für mich ist nichts zum Sagen.
Ja, ja. Darfst du nicht, ne?
Okay.
Aber du darfst ja gern mitreden. Also ich finde das ja immer spannend, gemeinsam zu verkosten, weil das ist schon leibend. Jetzt habe ich kurz pausieren müssen, weil ich gerade den ersten Schluck genommen habe und das ist immer noch so schön da. Boah.
Ihr wisst, dass Winzer das gut kennen, beim Verkosten die Stimmung zu leiten.
Ja, ja, sicher. Ja, sicher.
Muss das
ja auch alle Profis. Ne?
Ja. Ist keine Absicht, aber es hilft beim Job.
Ja, genau. Es ist offiziell keine Absicht, aber.
Ich hab deinen Wein natürlich absichtlich ausgewählt.
Ach so.
Ist kein Zufall, aber das.
War es nicht die erste Flasche im Kühlschrank?
Nein, war nicht die erste Flasche. Wie geht es euch weiter? Also mit dem, also nach der Nasen? Übergang zum Körper sozusagen?
Ich finde es richtig, richtig schön. Also extrem schön, weil es zuerst einmal sie im gesamten Mund verteilt, wirklich überall sofort ist, alles so ein bisschen ausgleitet und dann schiebt die Säure das durch. Aber es bleibt diese schöne Frucht, es bleibt diese Würze ewig lang am Gaumen. Also das rollt wirklich alles weiter. Da bin ich jetzt auch wieder bei so einer Salzigkeit hinterlassen.
Ja, hundertprozentig.
Und das
ich finde, dieses Salz kommt da vorne schon.
Ja, aber der Soft bleibt bis am Schluss. Mhm,
genau, und das ist richtig, richtig schön. Du hast in der Mitte eine irrsinnig schöne Softigkeit drin.
Ja, voll.
Dieses Rauchige kommt hinten nachher wieder so ein bisschen, auch wie sie es in der Nase schon angekündigt hat. Und ich finde, deine Weine sind generell immer Strukturweine. Das waren es gefühlt immer schon so, so wie habe ich es zumindest kennengelernt.
Mhm.
Und da der wieder. Also ein irrsinnig schönes Gerüst unten.
Mhm. Ihr habt jetzt im Prinzip zwei Arten von Rauchigkeit. In der Nase ist eine flüchtige Rauchigkeit. Mhm. Und am Gaumen hast du, wenn du an das denkst, nachdem wir am Land sind, denkt an frischen, also blauen Speck, wie man so schön sagt, der ein bisschen gesöcht ist.
Ja, genau.
Oder der gerade in die Söch reinkommt.
Ja.
Mhm. Aber es ist sozusagen eine fette Rauchigkeit.
Mhm. Weil
es gibt eine ganz klare Rauchigkeit, die lasermäßig und ganz scharf ist. Das gibt es da eben nicht. Aber es ist so eine Art eine Mischung aus Speck, also Schweinespeck, schweinisch, ein bisschen so Umami und dann eben das Salz noch drauf. Und dann den Rauch an. Also fast wie kleine Brätliasen.
Und ich finde, das verbindet sie so schön mit dieser Saftigkeit eben zusammen. Das ist richtig schön.
Mhm. Danke.
Und die Länge ist, das ist ein bisschen frecher. Bist du deppert.
Mhm. Ich glaube ja, dass du unseren Moorfeitel wieder mitgenommen hast. Da.
Mano. Der erste Treffer gleich.
Ja,
wir müssen den Bogen auch ein bisschen spannen, aber es gibt natürlich mehrere Gründe, warum wir den ausgewählt haben.
Sehr gut.
Weil man damit ja was nicht sagen will, aber beweisen fast will. Und irgendwas, wo wir länger drüber reden können. Wenn wir so lange über den reden können, wie er ist, dann sitzen wir morgen auch noch da.
Ja, das ist genauso. Das ist tatsächlich korrekt.
Absolut. Ja, für alle, die vielleicht noch nicht so lang zu Aachen, unsere Folge über den Christoph Neumeister war die Folge 45.
Korrekt.
Das ist jetzt fast 100 Folgen her, also nicht ganz 2 Jahre, aber fast. Und auch damals war es schon ein Moorfeitel. Was war denn das für ein Jahrgang?
17, glaube ich. 17. Oder 19.
19 war das.
Ich glaube, 19
war das,
17
ja.
War, genau.
Nein, 19, ja.
Ja, und auch das haben wir sehr gefeiert.
Ja.
Ich glaube, da haben wir aber 2 Stunden telefoniert fast.
Ja, so ungefähr. Mhm. Du hast mich sehr lange ausgehalten.
Ja. Nein, ich glaube, du hast nur zugehört, glaube ich.
Zugehört und getippt im Hintergrund.
Ja.
Damals schön, heute schön.
Yes.
Welcher Jahrgang ist
das? 21.
21, ja.
Ist wieder kein, also 21 war, das wissen mittlerweile hoffentlich alle, dass das in Österreich genial war. Eigentlich durch die Bank von der Wachau bis in Südsteiermark. Und es war 19 auch nicht schlecht und 17 war das letzte Mega-Jahr in Steiermark.
Mhm.
Aber weil ihr jetzt ein paar Mal saftiger gesagt habt, 17er Jahrgang blüht gerade auf.
Mhm.
Es war immer, wir haben immer schon gewusst, dass es gut ist, aber jetzt ist es auch bewiesen.
Ja.
Aber 21 hat von Anfang an, das war so ein Jahrgang, was alle 2 Tage können in den Kölner gehen und das war immer mega.
Mhm. Ja.
Und beim Apfeln war es auch noch gut und jetzt ist es ist ein arges Jahr wirklich. Also ganz, ganz selten sowas.
Hast du noch was liegen?
Ja, ist gerade der aktuelle.
Wenn du es schon so erzählst.
Ist der aktuelle Jahr.
Sehr gut.
Ihr müsst auf jeden Fall schnell sein.
Okay, passt.
Nein, boah, das ist schon richtig geil, ja. Auch wieder dieser leichte Gerbstoff hinten raus. Mhm. Das macht einfach unglaublich Spaß.
Mhm.
Schön.
Danke.
Richtig schön.
Absolut. Na gut, jetzt haben wir den Wein diskutiert, haben einen Schwarzen getroffen. Ich bin eigentlich fertig für heute.
Du bist fertig für heute, ja genau.
Sehr, sehr die Karaffen um mich.
Ja, passt. Okay, ihr habt jetzt die Karaffe gekriegt.
Sehr
ich
gut.
Ich halte es mir heute nicht mehr. Ciao. Na, wenn wir schon da sitzen gemeinsam, würde ich natürlich schon gerne nochmal deine Geschichte aufrollen, Christoph.
Das werden wir auf jeden Fall machen. Darf ich ganz kurz noch reingrätschen?
Natürlich. Wo so kriegen wir denn den Wein? Das müssen wir vielleicht vorher noch anbringen. Den 21er?
Wo? Im gut sortierten Weinfachhandel. Mhm. Und nur im Weinfachhandel. Oder halt bei uns im Weingut.
Alles klar.
Bei wem bist du in Österreich? Also wo gibt es die Weine überall zum Kriegen? Also was wäre so die erste Adresse oder die ersten Adressen?
Wir haben... Das formuliert so, wir haben traditionellerweise viele gute Partner.
Ja.
Mhm. Ich muss von Westen in den Osten. Morandell und Vinorama, Wagner, Wein, Döllerer, Wein und Co.
Mhm.
Noch viele, viele andere.
Also sehr, sehr gut verfügbar. Ja.
Darf jetzt keiner böse sein, wenn ich nicht.
Nein, wir schauen dann sowieso, dass wir alle Händler, das haben, verlinken.
Genau.
Weil das kann ja dann der Endkonsument selber entscheiden, wo er es kaufen will, was er
genau.
Am leibendsten ist. Und Deutschland?
in Bayern bei im Weinfurore, also bei den Bibas und Garibaldi, das ist in München.
Ja.
Der zweite, einer der ältesten Partner ist auch Wein- und Glas Company in Berlin und die Weinhalle in Nürnberg, also K&U.
Ah, sehr gut.
Sehr gut verteilt. Das heißt, ihr kriegt es.
Super.
Genau, ihr kriegt es.
Wo sind wir da kostentechnisch? Also was kostet es aktuell, 21? Pi mal Daumen, das muss ich jetzt nicht...
Ich glaube, 43 Euro.
Okay.
Mhm. 45. So zwischen 40 und 45.
Ja, ja.
Das ist schon
sehr, sehr fair für... Also da kriegst du schon unglaublich viel Wein dafür, finde
ich. Ist es nicht.
Nein, finde ich, also das ist eine sehr ehrliche Meinung, weil es gibt Weine, da zahle ich 40, 45 Euro dafür und denke mir, okay, cool. Und es gibt Weine wie das, wo ich jetzt reingehe mit einer Einschätzung, wenn ich das so blind kriege, wo ich wahrscheinlich glaube, dass das mehr kostet. Deswegen finde ich es ein sehr, sehr fairer, guter Preis. Ist einfach.
Wir in Österreich sind wir ja gesegnet mit fairen, guten Preisen.
Korrekt,
also immer noch. Auch wenn wir vor 20 Jahren weniger verlangen haben dürfen. Mhm. Aber mittlerweile haben wir uns das immer erträumt, dass wir das überhaupt schaffen, damit wir eben unsere Arbeit erledigen können. Das ist ja nicht, der Preis fällt ja nicht vom Himmel auf.
Ja.
Der ist gewachsen und in Österreich kannst du hingehen, was du willst. Du bist absoluter Preis-Leistungssieger. Die Bewertungen mittlerweile auch, ist einfach fast absurd.
Ja. Stimmt, ja.
Obwohl 45 Euro viel Geld sein, aber...
Aber trotzdem, für den Wein, den du bekommst, im Vergleich...
Gerade im internationalen Vergleich, das muss man auch dazu sagen. Ja. Also was wir da reden, auch wenn wir sagen, viel Wein für das Geld, dann ist das natürlich immer getrieben auch von dem, was man halt sonst so, wenn man jetzt da schaut, Frankreich oder sonst wo im Vergleich kriegt. Ne? Das ist halt schon ganz was anderes. Was
fast aufhört.
Genau, und deswegen meine ich, da finde ich halt, das ist halt dann, weil ich nicht nur Österreich trinke und ich glaube die meisten Hörerinnen und Hörer auch, da finde ich, das ist halt preis-leistungstechnisch sehr, sehr schön. 100%. Aber hast schon recht, das ist in Österreich insgesamt sehr, sehr gut. Ja.
So, jetzt kann ich endlich losstarten. Rollen wir der Geschichte nochmal auf. Christoph, wir sind da in Straden. Mhm. Wie ist der Weinbau zu euch in die Family gekommen?
Genau.
Darf ich noch ein bisschen, ich bin das bekannt, dass ich noch früher einsteige.
Jawohl,
sehr let's go.
Ihr seid in Straden. Ihr habt es ja gesehen beim Herfahren, es gibt wenige... wie sagt man, potenzielle Weinlagen, Weingärten, die sind alles so inselartig verteilt.
Voll.
Also egal wo, also Kapfenstein, Regensburg, St. Anna etc. Ist wunderschön und zwischendurch fast halt wieder 10, 15 Minuten durch Tiefebene.
Ja. Ja.
Und auch in Straden ist es so, also da schaut die Kirchen ist gegenüber, das ist eine schöne Weinlage, dann der Saziani, wo eben das Restaurant ist. Mhm. Und Morfeitl ist ungefähr 3,5 Kilometer von da weg. Mhm. Das war die Mitgift sozusagen von der Oma. Also das war früher so, die Töchter verheiratet und hat was mitgegeben.
Ja.
Und das war damals eine Mischung aus Ackerbau und Weinbau. Also die steilere Lage war Weinbau.
Mhm.
Und immer alles, was flach war, hat man immer für Futter verwendet oder für den Ackerbau. Das war viel wichtiger wie Obst oder Weinbau.
Mhm.
Mein Opa hat schon damals die paar Hektar da am Soziani gehabt, hat das zusammengeführt. Wir haben einen kleinen Buschenschrank gehabt, wie es üblich war. Also ich habe euch auch gewundert, wie man da in der Ecke Gäste anlockt. Und früher war der Buschenschrank der Trick, wie man die Leute aufs Land gezogen hat, weil sonst hätte den Wein natürlich keiner getrunken.
Ja.
Mhm.
Also immer mit Jause in Verbindung.
Mhm.
Und das waren dann, glaube ich, jetzt muss ich nachdenken, glaube ich, in den 60ern oder war das so. Und dann hat das irgendwann mein Papa, also meine Eltern übernommen, Mama und Papa, die haben dann auch den Buschenschrank weitergeführt. Mhm. Das waren dann schon die Mitte 80er Jahre.
Ja.
Das war sozusagen der Startschuss für die Steiermark.
Mhm.
Der Weinskandal hat uns da eigentlich geholfen.
Voll.
Ja. Also hat ganz Österreich geholfen, wie wir mittlerweile wissen. Das war notwendig.
Langfristig,
Langfristig, Katapult eigentlich. Und die Steirer haben immer schon so trockene, fruchtbetonte und teilweise auch saure Weine gehabt.
Mhm.
Und auf einmal wollte jeder nur mehr das trinken. Und dann mit dem gemütlichen Buschenschrank dazu. Und das war der Startschuss.
Mhm.
Und dann ist zwischen Mitte 80er Jahre und Ende 90er Jahre alles, wie wir sagen, explodiert.
Ja.
Dann ist es durch die Decken gegangen.
Ja, klar, nachdem das Burgenland und Niederösterreich quasi da durch einen Weinskandal einmal durch alles, was irgendwie Süße gehabt hat, ein bisschen durchgefallen ist, ne? Die Steiermark gewonnen und dann ist schon arg schnell gegangen damals, oder? Wie das dann alles auch, also dieses Wachstum gefühlt von außen.
Wahnsinn, ja.
Heute kennt man es, finde ich, halt nicht mehr anders. Ne? Du sagst einfach Steiermark und sagst das Sauvignon sofort und so. Also es ist schon arg.
Ich kann mich noch erinnern, du hast gesagt, das hat sich nicht verdoppelt, das hat sich nicht verdreifacht, das hat sich vervielfacht.
Ja. Ich mein, wenn man in die Wachau zurückblickt, ist es genauso. Der Franz Xaver hat auch einen Buschenschrank gehabt und hat es auch nicht viele Betriebe gegeben, die nur vom Wein gelebt haben. Und bei uns war genau das Gleiche. Es hat damals ein paar, also damals zu früheren Zeiten, ein paar Schlösser gegeben, ein paar Herrschaften. Die haben schon Weingarten besetzt, aber der Rest war eben Weinzierdeln, also diese Winzer. Also das waren ein paar Hektar und da hat man halt mehr Äpfel wie Trauben geerntet. Und ohne Buschland wäre es nicht gegangen. 2-3 Hektar war Standard, egal ob es Bolz, Dement, Gross und bei uns halt alle waren. Und wie die Explosion gekommen ist, jeder wollte auf einmal diese Weine, ist das, also wir haben es ja nicht anders kennt, wir sind genau in der Zeit aufgewachsen. Bei uns hat es ja gar kein, also diesen Aufwärtstrend, was anderes haben wir gar nicht kennt. Das war für uns sozusagen normal. Natürlich jetzt im Nachhinein von außen müssen sie alle anderen geschreckt haben und sich gewundert haben, wie das geht. Aber es hat damals, ich glaube, 2200 Hektar gegeben. Mittlerweile hat die Steiermark 5000. Das ist ein eindeutiges Zeichen des Erfolgs.
Sicher. Jetzt,
wie man das auch dann bewertet, ist eine andere Geschichte. Aber es ist gegen jeglichen Trend passiert. Und da haben wir halt irgendwo wahrscheinlich eine Lücke gefunden und das haben wir ausgenutzt.
Ja, voll. Sicher muss man ja auch machen. Ich meine, klar, es ist halt die Möglichkeit da gewesen. Natürlich machst du das dann einmal, wenn es geht. Und halt so lang, bis es geht, gefühlt. Ne?
Ja, genau.
Genau, also die Buschenschenken haben sich entwickelt. Wir haben ja nicht nur die Weinqualität probiert weiterzubringen, auch die Buschenschenkqualität. Natürlich ist der Buschenschank nur ein Vehikel, um überhaupt Wein zu verkaufen. Das ist ganz was Tolles und Sympathisches, aber jeder, der einen Buschenschank mal gearbeitet hat, der will das nie mehr machen.
Ja.
Das ist eine Doppelbelastung, die eigentlich unpackbar ist.
Ja, ich kann mir das nicht vorstellen, wie das geht.
Wenn du das nicht anders kennst, machst du es nicht, aber wir haben es nicht anders kennst, damit haben wir es gemacht.
Ja.
Ähnlich übrigens wie auf steilen Lagen mit Hagel zu arbeiten und so weiter, das machst du nur, wenn du nichts anderes gewohnt bist. Und jeder hat einen Buschenschank so schnell wie möglich dann zugesperrt, weil man hat sich keinen endlich auf den Wein konzentrieren und endlich hat jemand den Wein wollen und nicht die Außen. Das war natürlich das Größte für einen Weinbauern. Wir sind ja Weinbauern und nicht Gastronomen.
Das heißt, bei deinen Eltern konstanter Aufwärtstrend durch die 90er durch. Bis wie lange hat sich das ungefähr gehalten?
Bis, ich würde fast sagen, bis Ende Nullerjahr. Also das waren schon 25 Jahre, goldene Jahre. Das klingt jetzt ein bisschen, ich bin vielleicht ein bisschen gemein, aber natürlich haben wir alle 100 Stunden die Woche gearbeitet. Das ist nicht eingefallen und wir haben natürlich nicht nur das Glück gehabt, sondern halt auch den Willen und so weiter. Geändert hat sich das vielleicht dann erst mit der zweiten bzw. dritten Generation, je nach Weingut, die dem konstanten Wachstum kritischer gegenübergestanden ist und halt die Masse an Arbeit gesehen hat. Gleichzeitig sind die ersten Bio-Winzer eben auch Erfolg gehabt oder eben haben überhaupt biologisch bewirtschaften begonnen. Zu einer Steiermark, sagen wir mal, ernst zu nehmen, erst ab 02, 03. Davor war, also mein Papa hat es auch probiert, 25 Jahre hat er viele Freunde gehabt, die rein Bio oder Bio-Dünn waren, also den Lorca in Südtirol und ein paar andere halt. Da habe ich dann ein Praktikum gemacht. Aber das war einfach zu früh alles. Also das da wäre in Schönheit gestorben. Und das Wachstum war ehrlich gesagt einfacher und hat mehr Spaß gemacht.
Ja, sicher.
Ja gut, und wenn es die Gelegenheit dazu gibt, dann
wenn du nicht extrem reflektiert bist und dann greifst du immer dorthin. Ja. Heutzutage ist natürlich alles anders. Und wir haben dann, also wir, die dritte Generation, hat dann mit Bio und rückblickend und vorausblickend das versucht, das in trockene Tücher zu bringen. Also das war ja auch eine Zeit der Investition. Wie ihr seht.
Ja, wir sitzen in einer sehr schönen Investition hier.
Das Gute war, wir haben immer schon gewusst, wir müssen ein bisschen mehr tun, um Leute anzulocken. Also ihr seid jetzt eine Stunde durch die Pampe gefahren bis daher.
Korrekt, ja.
Weinqualität ist ein Teil, der Rest war im Buschenschank und ein moderner Buschenschank. Also man ist schon ewig Vegetarier, hat viel Käse gegeben, hat nicht nur Fleisch. Als Beispiel, und Architektur gehört genauso dazu wie Design. Ist halt so, das Gesamtpaket.
Voll.
Und Gott sei Dank hat es noch gehalten. Also das gewisse Zeitlosigkeit, was jeder Winzer irgendwann anstrebt bei seinen Weinen, das haben wir uns früher auch schon gewünscht, aber das muss man sich trotzdem arbeiten und das hilft mir jetzt noch.
Das
haben meine Eltern noch.
Ich wollte gerade noch mal nachfragen, wie war denn das bei dir? Du hast gesagt, du bist in dem Ganzen aufgewachsen, wo es nur bergauf gegangen ist. War für dich immer klar, dass du überhaupt einmal das weitermachst, dass du Winzer wirst? Oder hat es da jemals eine Zeit gegeben, wo du gesagt hast, du weißt noch gar nicht, was du machen sollst? Oder war das eigentlich logisch, war gar nicht anders gegangen?
ich glaube, dass 90% aller Winzer die Frage mit dem beantworten, dass es eher nicht wollen.
Ja.
Also
ich
weiß nicht.
Ich hätte auch gesagt 50-50, ja.
Ich glaube, dann liegt schon 90%.
Das kann sein. Das kann natürlich sein.
Vielleicht
die Frage ist, welche.
Sagen, keine Ahnung, was ich machen wollte und die anderen 40. Aber es gibt einen großen Teil, der bestimmt sagt, bei mir war das eigentlich immer schon klar.
Das stimmt. Also das war vielleicht jetzt blöd von mir, aber wenn du, auch wenn es eine tolle Zeit war, Entwicklungsteil, ja. Aber das Arbeitspensum ist natürlich absurd gewesen.
Ja.
Ist immer noch teilweise absurd, aber wir haben schon ein bisschen besser jetzt gemanagt. Aber du musst dir vorstellen, du arbeitest den ganzen Tag und dann den ganzen Abend an und das ganze Wochenende an. Also mit Buschbeschlag, das wirst du als 14-Jähriger noch als 18-Jähriger.
Das ist nie geil, ja.
Genau, das ist nie cool. Und ich glaube, so mit 23, 24, wenn du dann ein bisschen settelst und dann älter wirst und dann weißt, was ein anderer Job vielleicht dir gibt oder was du dort leisten musst, ist dann die Entscheidung relativ schnell klar, weil das ist wahrscheinlich der coolste Job, den man überhaupt haben kann.
Ja.
Das ist einer der ärgsten Jobs, aber es ist sicher the most rewarding, wie du schon hast. Das ist nicht zu vergleichen, glaube ich. Also.
Sehr cool. Der Begeisterungsjahr nach mittlerweile doch schon einigen Jahren des Winzerdaseins ist sehr schön.
Ja, also wenn du mal drüber zum Renner fängst und das vergleichst mit anderen, dann kommst du gar nicht, dass du nicht begeistert bist. Ja. Also das geht nicht.
Aber hast du dann einmal probiert, irgendwie auszubrechen?
Genau, sagen wir mal beim 15-jährigen Christoph.
Ja.
Was tut der so?
Das Gute war, meine Eltern wollten unbedingt, dass ich nach Klosterneuburg gehe. Das ist diese HBLA für Obst- und Weinbau. Also die einzige, damals die einzige Weinbauschule mit Matura.
Mhm. Ah, war Silberberg damals?
Schon, das ist eine Fachschule, also das ist eine fantastische Schule. Mhm. Aber Matura wollte man das Minimum machen und halt auch ich sage, Allgemeinwissen und Englisch und so weiter. Und dann eben vielleicht noch studieren. Mhm. Das ist damals nicht möglich gewesen bei den Fachschulen. Mhm. Und das Gute bei Klosterneuburg war, dass es in der Nähe von Wien war. Das ist für jeden Jugendlichen, glaube ich, von Vorteil. Mhm. Und wie ihr wisst, also wie die meisten wissen, die Schule ist immer nur ein Vehikel.
Ja, sicher.
Aber man wünscht sich oft, dass man die Schule mit 25 gemacht hat und nicht mit 17, weil mit 25 hat man mehr.
Da schaust du ein bisschen anders drauf.
Andere Sachen hängen, ja.
Genau, da bleibt wenigstens was hängen.
Ja, so kann man es auch sagen, ja.
Aber der Bonus war die Kollegen dort, das möglichst weite weg sein von dem Ort, wo man aufgewachsen ist, egal wie schön der ist. Wien und dann halt die internationalen Verbindungen. Und dann kommt man heim, dann muss man natürlich Praktikum machen, solange man darf.
Mhm. Ja.
Also ich müssen relativ früh wieder daheim einsteigen, aus Gründen. Aber kann ich nur jedem empfehlen, also die 2-3 Jahre, wo die Eltern noch nicht brauchen, da haben so weit wie möglich herum, egal ob es mit Wein zu tun hat oder nicht.
Ja.
Ich kann mich nur erinnern, du hast mir dann bei unserem Telefonat erzählt, das war jetzt, also alle Stationen, die du gemacht hast, du würdest es auf jeden Fall jedem empfehlen.
Ja.
Aber es war nichts, was dich jetzt weinbaulich beeinflusst hat. Also du hast eher gesehen, was du jetzt nicht unbedingt dringend machen musst. Was waren denn das für Stationen?
Okay.
Da gibt es ein Pflichtpraktikum, so zwischen dritten und vierten Jahren. Das ist, glaube ich, 14 Wochen, drei Monate oder so ungefähr. Da war ich in Südtirol beim Loaca. Das war damals ein Vorreiter von Biodynamie und hat seine eigene Homöopathie. Also, das ist jetzt nur als Info gedacht.
Yeah.
Natürlich keine Werbung. und der war Vorreiter, absolut. Also, ich glaube, immer noch seine Söhne machen das mega, haben mittlerweile drei Weingüter. Also, kommt von dieser großen Loaca-Dynastie. Und dort habe ich gemerkt, dass es sogar Bereiche gibt, die es noch schwieriger haben wie wir.
Mhm.
Also Südtirol ist ähnlich, also alles Terrassen, es regnet noch mehr, es ist noch wärmer. Mhm. Der Pilzdruck ist um einiges höher als bei uns.
Ja.
Und da haben halt jede Woche zwei Tage gespritzt, also der Chef und ich mit Schlauchziehen, er hat es mit der Bugel kraxeln.
Oh. Ja, bist du narrisch.
Gegangen und wir haben halt, und das war 7 Hektar, glaube ich, gehabt. Das war schon unglaublich.
Ja.
Wahnsinn.
Das muss man auch mal erleben, würde ich sagen.
Mhm.
Und dann war ich Australien 6 Monate, habe ich 3 Monate gearbeitet und 3 Monate nicht. Aber es war, also das Weingut war sozusagen die Ausrede, um möglichst weit wegzukommen, Englisch zu lernen. Und das könnte man ruhig, ich würde das mal 3-4 Jahre machen, mehrere Monate lang das machen, erfülle.
Ja.
Und dann in erster Linie hilft es die Server zur Reflexion. Und lernen kann man natürlich immer was, aber da ist man mit 18, 19 oft ein bisschen jung.
Bist du
dann mit 25, 27 checkst es besser und du lernst dann später relativ flott durchs Wein trinken und mit Reden, durchs Reden mit Winzern.
Ja.
Das reicht dann eigentlich fast vollkommen aus und du sollst dann irgendwann deinen Platz finden.
Ja.
Und Kopien interessieren in Wahrheit keinen.
Auch das ist richtig, ja.
Somit musst du deinen Platz finden. Das dauert dann vielleicht nochmal, sagen wir, 10 Jahre.
Mhm. Ja, sicher.
Bis du einpendelt hast.
Mhm. Ja.
So ungefähr.
Ist jetzt schon ein langfristiges Geschäft. Ja.
Ja.
Ich würde sagen, komplett konträr zu jeglicher anderen Entwicklung global.
Ja.
Die Langfristigkeit gibt es ja praktisch überhaupt nirgends mehr. Also
ja.
Keiner denkt über seine, sagen wir mal, Wahlperiode oder ich weiß nicht, bis zum nächsten Urlaub drüber hinaus. Ja. Und da ist Wein schon an so letzten Dinge, die wirklich langfristig
generationenübergreifend sind. Generationenübergreifend zu denken sind.
Das ist absurd eigentlich.
Das hast du sonst gefühlt überhaupt nirgends mehr.
Es geht auch gar nicht anders. Ne? Ja. Weil geht du baust anders. Da was, wo du sagst, ja, das ist im Endeffekt bei vielen Sachen, die du wirklich groß machen willst quasi, sagst, das ist dann in 10 Jahren wird das richtig geil sein.
Absurd, ne?
Ist völlig absurd eigentlich, ja.
Und dann reden wir noch, dass manchmal Wein erst nach 10 Jahren gut wird. Ne?
Ja.
Es wird schon einen Grund geben, warum das das einzige landwirtschaftliche Produkt ist, das interessant ist für alle Schichten.
Ja. Ja.
Oder, man, sagen wir, Olivenöl ist weit, oder Käse, da gibt es schon ein paar. Aber Wein ist einfach, das Level ist einfach.
Da ist die Emotion doch nochmal ganz woanders. Ja.
Wahnsinn,
ja. Ich meine, geiler Käse ist geiler Käse.
Absolut.
Ja. Verstehen wir nicht falsch. Aber ich habe halt doch dann mehr Wein daheim als wie unterschiedliche Käse.
Ja, doch.
Ich glaube, beim Wein haben wir es wirklich auf die Spitze getrieben, von dem, was möglich ist. Da haben wir echt.
Ja.
Da haben wir die wirklichen Freaks erzogen. Ja. Aber so es ist halt geil. Okay, und wann bist du dann heimgekommen quasi? Also bist du nach Australien dann zurückgekommen oder wie war das?
Ich glaube 20 oder 21 ungefähr.
Mhm.
Es war schon klar, meine Eltern haben dann auch, also wir hatten ja damals den Buschenschank oben.
Ja.
Mein Vater wollte dann das weiterentwickeln, also das war, ich sag, seine Wesensart.
Mhm.
Sonst hätte er nie einer von 2 Hektar losgestartet.
Ja.
Diese Wesensart gibt es bei vielen Winzern in der Generation. Das ist auch die Generation gewesen. Und er hat dann auch ein Restaurant gebaut, da ist dann mein Bruder mit eingestiegen, da hat der Gerd Fuchs dann am Affen gekocht und so weiter und so fort. Und das Weingut war dann mittlerweile auch schon bei, ich würde sagen, 20 Hektar oder so, 25 Hektar und auch einiges an Zukauf. Das heißt, sehr viele Winzer haben mit Vertragstraubenproduzenten gearbeitet, um überhaupt die Nachfrage decken zu können.
Mhm.
Also das Weinmachen ist gar nicht so das große Thema, also wenn man von Weinmachen spricht. Also, es will jemand was und du machst das ihm.
Genau.
Aber
oder meine Dienstleistung im Endeffekt.
Seine Dienstleistung, genau. Ja. Sehr Industrie funktioniert auch nicht anders.
Ja.
Aber Weingärten ziehen, herrichten und Neupflanzen, das dauert Generationen. Und deswegen ist Wein so langsam. Also in anderen Weinregionen geht es noch langsamer, weil Erbschaftssteuer und so weiter. Das ist ja das, warum im Burgund keiner mehr wie 3 Hektar hat.
Yep. Ja.
Und bei uns war das ein bisschen anders. Es ist auch gerade eine Generation, zurückgetreten, in Pension gegangen. Das waren die ganzen Mikrotrauben und Produzenten und Weinbauern. Also damals hat ja jeder Ackerbauer einen Weingarten gehabt, weil sie eben viel selber konsumiert haben. Und das war auch gerade Ende 90er, Anfang Nuller, da hat das alles aufgehört, da hat das Saufen beim Arbeiten sozusagen aufgehört. Das war auch verboten dann. Das ganze körperliche Arbeiten ist weniger geworden, Maschinisierung und so weiter. Und dann hat es die Möglichkeit gegeben, das noch weiter zu expandieren. Und dann bin ich, mal schauen, dass ich das richtig formuliere, dass ich nicht so gemein bin. Ich bin heimgekommen und habe sofort die Bremsen anzogen, weil ich habe gesehen, dass also aus unterschiedlichen Gründen eben viel schon mehr gesehen und gelesen und erlebt und auch Winzerkollegen getroffen aus anderen Gebieten, die mich imponiert haben und habe halt probiert, innerhalb der Strukturen schon eine Zukunft für mich zu finden.
Ja.
Wo du dann natürlich auch gegen die Eltern arbeitest oder gegen die Entwicklung der Eltern. Aber nicht so, dass es immer Drama gibt, sondern so, dass man halt, sollte man das mal übernehmen, nicht von null anfangen muss.
Ja. Ja.
Die zweite Möglichkeit wäre gewesen, sich selber was zu machen, wie es eben, was oft viel leichter ist, um ehrlich zu sein, wenn man selber einen Weinstil oder, also man kann ja den Dampfer weiterfahren lassen und macht sich selber einen kleinen Schinakel.
Genau, du hast die Sicherheit im Hintergrund quasi, dass das eh rennt und hast eine Spülwiese für dich selber und kannst quasi mehr oder weniger zumindest machen, was du willst. Ja.
So ist es. Das war, da haben wir vielleicht was einbildet, aber das wollte ich auch nicht in Wahrheit. Ich wollte das Ganze weiterbringen und ich habe das auch nicht nur für mich gesehen, sondern eben auch als Familienleistung oder ich weiß nicht, sondern noch drüber hinaus. Jetzt muss ich selber nachdenken, das, so tief habe ich noch gar nicht eingedacht, warum ich es eigentlich dann doch nicht gemacht habe, aber ich wollte das Ganze entwickeln. Und so langsam und so stetig, dass eben, dass das nicht ist, wie früher war es Arsch oder du bist der Arsch, sondern dass das alles Sinn gemacht hat, das war alles logisch, die Entwicklung, das ist nachvollziehbar und Und dann schaut man, dass man da was rausentwickelt. Man hat ja dann schon eine Vorleistung, die muss man annehmen und das weiterentwickeln oder halt dann den Generationenvertrag unterschreiben, wie es gut formuliert hast. Und dann schon langsam Sachen eingeschwindelt, begonnen bei, keine Ahnung, weg vom Barix war damals das Thema, also 02, 03, ja, da haben die Sauvignons oft wie Bordeaux Blanc geschmeckt, bis zu großen Holzfässern, Spontangärung, dann die ersten heimlichen Fasseln und so weiter und dann wieder mit Bio angefangen und, und dann eigentlich ab, ich glaube die letzten zwei waren dann 7 und 8 und dann haben wir einen Wechsel gemacht, haben meine Eltern zum Saziani raufgeschickt, also Mama und Papa haben dann Restaurant und Zimmern geführt. Und mein Bruder, der damals oben ist, dann runtergekommen zu mir, der ja ausgebildeter Weinbauer ist, also der war in Klosterneuburg. Und dann habe ich sofort mit Bio angefangen, also 2008 habe ich die Biokurse gemacht und dann eben zusammen mit Sattler, Winkler-Maden, die Kathi, also Lactina Kathi und uns halt Hilfe geholt von außen und dann schon gestartet halt. Aber so wie es halt für einen großen Betrieb, wir sind ja landläufig die Großen, wie es so schön heißt, dass das auch managebar ist. Ne? Wir haben ja keine 3 Hektar oder 6 Hektar, sondern dann haben wir schon 40 Hektar verarbeitet. Dann haben wir mit Traubenzukauf aufgehört, mehr Eigenfläche, dann hast du doppelte Traktoren und Angestellte. Ja, dann kommen auf einmal Dinge auf dich zu. Und jedes Jahr ein kleines Stückchen und der Plan war nach 15 Jahren ein Ziel zu erreichen, wo man dann eben nur mehr bio-zertifizierte Trauben produziert und wo wenig Trauben konzentrierte am Stock sind, wo jede Flasche wertvoll ist, wo jede Flasche, die du aufmachst und ausschenkst, wehtut. Das war das Ziel. Also das war ja früher, das war, ich kann es euch noch erinnern, Junkerzeiten.
Ja, ja, sicher.
Gehen wir schnell, das Rad war relativ flott. Wir haben mit der steirischen Klassik, die jetzt im Nachhinein oft gemeinerweise denunziert wird, aber die steirische Klassik, also innerhalb der SDK, waren die ersten Gebietsweine, die erst im März gekommen sind. Da reden wir jetzt aber von vor 20 Jahren. Damals sind die Weine im November, im Dezember kommen. Ja. Und es gibt immer noch Gebiete in Österreich, egal ob es DRC gibt, da kommen Weine im November oder im Jänner.
Sicher.
Unglaublich. Ne? Wir haben damals schon einen Mindeststandard gehabt, der jetzt zur jetzigen Zeit immer noch wenig ist. Oder
was ist. Aber damals war das halt schon
damals Entwicklung. Damals 5-6 Monate halt schon Entwicklung gewesen.
Ja. Sicher.
Du hast den Wein verkauft im November und dann hast du 500 kein Wein gehabt und trotzdem hast du gewartet bis März. Also das darf man nicht vergessen. Ne? Und daraus hat sich das entwickelt. Mittlerweile sind wir alle natürlich noch weiter. Ist ja klar.
Ja. Voll spannend, dass du damals offensichtlich auch schon so einen klaren Plan gehabt hast, weil du hast gesagt, in 15 Jahren hätte ich das gern, dass sich das so und so entwickelt. Also das war schon, da war schon wirklich eine Zielsetzung irgendwo da, oder?
Ja, eine Vision da.
Ja, also alle unsere Eltern waren Visionäre, wie du schon hast, und wir Schrägstrich Träumer. Wenn sie das nicht gehabt hätten, hätten sie nicht einmal angefangen. Aber die waren nicht nur Visionäre und Träumer, sondern natürlich auch schwerst arbeitend.
Ja.
Auf den Schultern der Familie selbstverständlich, weil das waren ja alles billige Arbeitskräfte. Aber ohne diesen positiven Irrsinn wäre keiner so weit kommen.
Und
natürlich, ein paar haben es dann vielleicht übertrieben auch, aber in Wahrheit gibt es die alle Betriebe noch. Mittlerweile ist die dritte Generation da oder zweite, je nachdem. Und hat das auch in trockene Tücher gebracht. Aber natürlich, ich war immer schon Fan von Langfristigkeit und ein Plan, aber kein lauten Plan, sondern sonst hätte ich mein eigenes Ding gemacht. Ich wollte, dass das innerhalb gewisser Grenzen möglich ist und ich wollte auch beweisen, dass es möglich ist.
Ja.
Aber es gibt eigentlich fast nichts. Also jeder hat seinen anderen Antrieb. Ne? Manchmal ist es simpel und das ist Kohle oder so irgendwas.
Ja.
Das interessiert mich natürlich überhaupt nicht. Oder manchmal will Erfolg oder Macht oder ist egal, was für einen Beruf du halt hast. Ich mag es gern, wenn ihr einen langfristigen Plan habt, der aber irgendwo steht nur. Und dann dreimal im Jahr mir einschauen und ich weiß, das ist ja mein Plan. Und dann willst du dorthin und dann hagelst die Sachen ab und manchmal sind es ganz banale Sachen und manchmal sind es ganz große Sachen, wo dann der Betrieb schlussendlich landen soll. Und dann kannst du das anhackeln und dann kannst du die nächsten Schritte haben. Also das ohne, dann wird man nicht überheblich oder irgendwas, gell? Dann hast du gesagt, das habe ich geschafft, aber leider habe ich nochmal 15 Jahre von mir.
Ja.
Dann werden halt die Ziele höher und oder mit hoch hast du dann vielleicht nicht qualitativ oder jetzt in Ausbreitung gedacht, sondern das Ziel kann auch sein, statt 80 Stunden 60 Stunden zu arbeiten oder was weiß ich will, dass die Kinder meiner Angestellten auch gern in meinen Garten arbeiten oder dass der Traktorfahrer auch noch sein Elektroauto fahren kann und keine Ahnung, Dinge halt, die heutzutage normal sind, aber in der Landwirtschaft in Wahrheit fast nicht zum Bezahlen sind.
Ja.
Solche Sachen. Also, da gibt es schon noch einige Punkte, um die viele Arbeit irgendwie zu kompensieren und dass die Leute dann erfahrt haben. Ne?
Ist, ja. Ich glaube, das ist wieder cool, immer wichtiger.
Aber es ist halt hardcore.
Ja.
Ja.
Echt hardcore.
Aber es wird immer wichtiger, glaube ich, weil die Leute machen sich viel mehr Gedanken, glaube ich, heute, was sie wirklich tun wollen. Und früher war das halt einfach okay, passt. Das war eine Zeit, wo es noch viel schwieriger war, dass man überhaupt einmal irgendwas macht. Klar. Da hat man das halt auch, glaube ich, genommen und einfach gesagt, okay, passt, das ziehen wir halt jetzt durch, aber dafür geht es halt dann der nächsten Generation besser. Heute ist, glaube ich, ein bisschen eine Überlegung auch da, okay, gut und schön, aber was will ich tun, was kann ich tun und einfach nur 100 Stunden einhackeln, das ist halt nicht mehr. Ja.
Ich sage immer wir, weil ich habe immer gesagt, arbeiten kann jeder. Arbeiten alleine reicht leider nicht. Ne?
Ja.
Es gibt viele Menschen, die sehr viel arbeiten, auch da in der Gegend. Also auch mein Vater hat es vielleicht noch eher gesehen, immer rundherum gibt es viele unterschiedlichste Bauern, also Ackerbauern und Hühnerbauern und Schweinebauern und Obstbauern und so weiter. Und da kann jeder von früh bis spät arbeiten. Aber irgendwie hat es der Albert Neumeister dann doch weiter geschafft, dass er auf einmal, keine Ahnung, dass er seinen Wein im Ausland verkauft und dass Leute seinen Namen kennen. Also absurd eigentlich, ne? wo meine Eltern herkommen mit der Schulausbildung, die sie gehabt haben, hätte ja nichts darauf hingewiesen, dass das möglich ist.
Stimmt,
natürlich
ja.
Ist das strange für alle Anrainer, aber man muss halt hin wieder, sagen, man muss riskieren und sich was trauen, aber man muss auch nachdenken. Es ist gescheit, sich einen Plan zu machen, es ist gescheit, einen Fokus zu haben und, und dann die Arbeit in eine Richtung zu richten und dann bringt man es innerhalb kürzester Zeit relativ weit. Aber ich sage ja gerne, die Zeit hat passt. Du kannst heutzutage das gleiche einwerfen und du kommst nicht halbwegs so weit. Und deswegen reden wir von den goldenen Zeiten, dass da halt alles zusammenpasst.
Ja. Das war schon richtiger Moment, aber halt auch die richtigen Persönlichkeiten zum richtigen
die
Moment. Das gehört schon zusammen. Ja. Die haben es genommen.
Absolut.
Das hat uns alle geholfen und wir wollen, also wir nicht wollen, wir müssen ja weiterkommen. Wir müssen. Also was ist das Hauptproblem? Den Riesenaufwand, den wir betreiben, die geringen Erntemengen, die wir haben, also das wird euch jeder sozusagen erzählen, aber ist halt leider so in der Steiermark nochmal Ärger. Hagel und Regen und Steilhang, das sind alles so geflügelte Worte, aber ihr könnt euch jetzt 2 Stunden erzählen, damit ihr versteht, warum das im Flachland anders ist und so weiter. Aber no offense.
Aber es ist jetzt so, ja.
Burgenländer.
Sind eh alles unsere Referenten, alles gut.
Ja. Und meine auch.
Ja, eben.
Aber das ist eigentlich absurd. Ne? Und wenn du da dann noch sozial und vorausschauend und vielleicht noch Bio weckern für deine Angestellten und dann kochen sollst und dass deren Familien gut geht und dann den Preis aufrufen, die für manche 45 Euro hoch sind und für andere eben überhaupt nicht, das ist ein sehr arges Spannungsfeld. Ne? Das ist schon, du kannst nicht sagen, Burschen, wisst ihr eigentlich, was ich noch früher gearbeitet habe? Ich kann sich gar nicht vorstellen, wie das war. So braucht gar keiner reden. Du bist ja kein Boomer. Das kannst du alles mal weglassen. Also alles, was du geleistet hast und geschafft hast, musst ignorieren und mit den jungen Leuten heutzutage sozusagen auf Augenhöhe, ob du die ganzen das Risiko tragst, aber anders geht es einfach nicht. Ne?
Ja.
Und die sind aber intelligent, die kannst du selbstständig arbeiten lassen und früher hast du nur Befehlsempfänger gehabt. Das ist natürlich auch ein Riesenvorteil. Ne? Also du willst ja den Traktorfahrer, dass er mitdenkt und nicht von früh bis spät ihm sagen, wo er hinfahren soll und was er tun soll. Also das klingt jetzt nicht dramatisch, aber es ist tatsächlich eine große Hilfe. Und das, was wir nebenbei noch machen müssen, nur Wein und Weinbauer zu sein, das wäre ja lustig. Das wäre unser größter Traum. Aber wir schauen, dass wir so wenig wie möglich unterwegs sind, aber es sind trotzdem 100 Tage im Jahr.
Das
musst ja nur guten Wein machen, das wäre schön, dass das reicht. Aber früher hat man halt einen Buschen schon gehabt und Architektur und jetzt musst du deinen Wein erklären und der Typ sein, der das macht, was wir alle sind.
Ja.
Aber damit das authentisch ist, muss das auch sein.
Ja.
Und so ist es,
ne?
Das ist alles eins. Und
du musst das selber vorstellen.
Ja, selbstverständlich. Und du bist dann oft der Unterschied. Wir haben vorher geredet, kurz beim was dann dein Wein dann ausmacht beim Blindkosten und hilft es dann, wenn einer dabei ist? Ja, sicher hilft es.
Ja, natürlich.
Das ist ein ganzer Unterschied, ob ich euch da 2 Stunden die Gehirnwäsche mache oder
also
nicht. Ne?
Ja. Na klar, also es ist halt, ganz was anderes, wenn man selber da sitzt und das erzählt. Es ist halt, Wein ist halt natürlich trotzdem Emotion. Es ist ja nicht nur so, dass ich sage, passt, ich hau mir das jetzt da alles da hintereinander blind ein und sage dann am Schluss, das ist das Allerbeste. Ich meine, gut, das kannst du schon machen bei Verkostungen und sonst was, aber am Schluss geht es halt darum, wenn ich eine gute Flasche Wein trinke, dann ist es Emotion, dann verbinde ich das mit am Ort vielleicht, dann verbindet es vielleicht mit einer Person, mit einem Winzerin, mit einem Winzer. Ja.
Also Wein ist immer Emotion. Voll. Deswegen funktioniert das so gut und deswegen ist aber auch so viel Arbeit und so viel Aufwand von euch.
Ja, sonst würde ja keiner den Aufwand machen.
Ja.
Klar. Ich meine, das ist unser großer Vorteil beim Wein. Also erstens, das ist ein Produkt, das in einem Behälter ist, den man sehen kann, wo ein Etikett drauf ist, das am Tisch steht. Das aufgeladen ist, also Herkunft und Terroir, das ist ja. Das gibt es ja überall, aber Wein hat das halt auch perfektioniert, muss man sagen.
Ja.
Und idealerweise schaust du die Flaschen an und denkst sofort an den Winzer, an den Weinkeller, den Strohn oder den Weinberg.
Ja.
Und noch besser ist, wenn es auch noch nach der Gegend schmeckt. Ne? Das ist sowieso der ultimative, das ist Endlevel dann. Und ich kann nicht und ich will nicht immer dabei stehen, neben jeder Flasche, die erklärt wird.
Ja.
Wir brauchen natürlich viele Leute, die uns helfen, also das sind dann Sommeliers oder die Vinothekare, die dann sagen, das muss berühren, das ist so.
Mhm.
Aber 90% kriegt irgendwann einen Wein und der muss trotzdem funktionieren, wie es so heißt.
Ja.
Und dann funktioniert er entweder, indem man die anspricht oder die irgendwelche Dinge triggert oder weil es lecker ist, Entschuldigung. Oder es ist, es ist intensiv und overwhelming und oder es ist halt wirklich ein purer Terroir-Wein und dann denkst du auch, wenn er mir nicht schmeckt, aber es ist echt.
Ich verstehe, was sie sagen wollen. Genau.
Das ist, muss mir nicht schmecken, weil das ist wieder Geschmackssache, aber es ist, spricht vom Ort und das ist das höchste Ziel und das höchste Gut. Und jetzt versuche ich wieder den Bogen zur Steiermark zu spannen. Das haben wir gemerkt vor ungefähr 15 Jahren, früher eh auch schon, aber wir waren noch im Finden teilweise auch und der Erfolg hat das ein bisschen verzögert. Und so seit 15 Jahren eigentlich mit Bio. Mit der Intensivierung dessen haben wir schon langsam gecheckt, was eben wahre Herkunft ist und seitdem fokussieren wir uns auf nichts anderes. Vielleicht habt ihr es auch gemerkt, außen, wie es schon heißt, dass gewisse Weingüter immer weiter zusammenrücken, obwohl sie immer mehr von ihrem eigenen Terroir sprechen, sind sie komischerweise näher kommen, weil sie alle die gleiche Sprache haben.
Ja, genau.
Nicht ungefähr, nicht den gleichen Boden, nicht die gleichen Dinge, aber sie wollen alle das Gleiche, sie schmecken dann anders, aber die Dichte, die Qualitätsdichte ist enorm.
Ja.
Und das hilft dann schon. Also das haben wir die letzten 5, 6, 7 dann gemerkt, das ist, da kannst du mal 15 Steirer zusammenstellen am Tisch und das ist alles mega. Ne?
Das ist alles geil.
Das hat es früher nicht gegeben. Ne?
Ja. Und du merkst, die Intention ist bei allen sehr ähnlich.
Ja.
Ne?
Ja. Und trotzdem sind die Weine völlig unterschiedlich.
Absolut, ja.
Und jedes Ding steht für sich.
Aber
das ist
aufgrund der Intention, dass du Terroirweine herstellst.
Genau. Ja. Eben, das ist das Schöne daran. Ja.
Wir sind näher und haben trotzdem, die Weine haben noch nie anders geschmeckt. Also das ist echt, früher war es mehr fruchtfokussiert oder Ausbau fokussiert. Es gibt immer noch jede Menge und das ist auch voll okay, weil es wird ja auch gefragt.
Genau.
Aber das große Ziel muss immer sein, du machst, was du machen musst und ignorierst ein bisschen, was der Markt will.
Mhm. Ja.
Das wäre halt ideal, wenn man sich das traut und wenn man es sich leisten kann. Das ist
genau, das ist schon ein Punkt. Ne? Das muss man schon leisten können. Ja.
Und wir haben ein bisschen das Vehikel unserer Eltern benutzt. Und eben, das war mein Ziel. Ich habe ja Verantwortung, ne? Also in finanzieller Hinsicht und in angestellter Hinsicht. Und so arrogant oder so wichtig habe ich mich einfach nicht genommen, dass ich gesagt habe, ich mache nur das, was ich will. Alle kennen mich. Sondern das hat müssen für alle funktionieren und gleichzeitig wollte ich das weiterentwickeln. Und viele andere meiner Kollegen auch und Kolleginnen.
Ja.
Und nicht zu laut herumblären. Und das hat uns natürlich, also wir sind ja große Betriebe, ich wiederhole es nochmal, den Kotter, also diesen Dampfer umzudrehen, denkst du nur an Gernot und Heike Heinrich, ist natürlich ein ganz anderer Aufwand, wie eben was Neues, Kleines zu starten, was vielleicht dann auch noch cooler und lässiger ist und wild und gewagt. Aber wirklich gewagt sind, 40 Hektar umzubauen.
Ich wollte gerade sagen,
no offense, gell, aber das
voll, aber der Mut da zu sagen, so passt, jetzt trauen wir vor allem an einem Punkt, wo es immer noch eigentlich sehr gut rennt. Ne?
Genau, also das, danke, dass du das...
Nicht aus Grund von Not oder weil
es sein muss, sondern es ist jetzt nicht so, dass du das ganze Zeug nicht mehr verkauft kriegst. Ne?
Ja, weil du vor 15 Jahren das angesprochen hast, vielleicht sind es ja schon 20 Jahre, immer gedacht, du musst weiter anfangen zu denken, wenn es dir gut geht, nicht wenn es dir schlecht ist. Wenn das Wasser bis zum Hals steht und du weißt nicht, was du die letzten 15 Jahre falsch gemacht hast, dann ist
es
klar. Dann ist vielleicht zu spät, aber dann wirst du erzwungen. Aber wenn es dir gut geht und wirklich gut gegangen ist uns eh nicht, aber wenn du Erfolg hast oder der Wein verkauft sie und dann traust es, also wieder Gernot Heike Heinrich, also das unglaublich, was die machen.
Ja.
Und du kannst dann irgendwann nicht anders. Ne? Natürlich kann man es dann Hardcore machen mit der Brechstange oder eben smart und langfristig. Und natürlich, nachdem wir langfristig sind, muss man das smart machen. Mhm. Idealerweise nimmst du den Aufbau deiner Eltern mit, denn die Partner, die Händler, den Kundenstock. Mhm. Wir haben ja viele Händler, die sich auch weiterentwickelt haben.
Ja.
Ist nicht, was der Wagner war vor 20 Jahren was anderes wie
ja, jetzt. Sicher,
die
ja.
waren erst
ja.
letztens da, habe ich ihnen auch gesagt. Ich glaube, wir haben ähnliche Entwicklungsnummern ja. Im Portfolio wie.
Das ist ja. das Schönste, was passieren kann. Das
Schönste, was passieren kann. Aber es ja. ist ein paar Paten dann halt auch, manche ja, fallen weg und ein paar kommen halt dazu.
Ja, ich glaube, denen darfst du auch nicht nachrennen, weil dann hast du wieder ein Problem, wenn du versuchst, dann das allen recht zu machen.
Ist klar, aber ja, wenn du keinen Wein verkaufst, also wenn du nicht erfolgreich bist, bist du dann einfach nicht erfolgreich. Ne? Das ist heutzutage ja, Schönheit sterben oder das ist leider der Kapitalismus, dass man ohne Geld zu verdienen, nicht weiterkommen.
Genau.
Das gibt es eben nicht. Also das ist einmal, steht außer Frage. Mhm. Die Frage ist nur, wie viel du dafür opferst, in welche Richtung immer. Ne? Mhm. Geht es nur ums Geld oder geht es nur um deine Angestellten, je nachdem. Ne? Idealerweise ist alles. Mhm. Das ist auch, wie schafft man es, jemanden vom Bio zu überzeugen? Mhm. Eigentlich nur mit einer Vorbildfunktion, weil du ja. kannst da keinen zwingen. Ne? Du kannst da keinen zwingen, dass es ihm schmeckt, du kannst keinen zwingen, dass es macht. Mhm. Also, sobald du auf Bio umstellst, verlierst du einfach nur mehr Kohle.
Genau.
Du verlierst ja. so viel Geld, das gar nicht, dem muss schon richtig gut gehen, dass du das antust. Mhm. Und das weiß jeder. Und es reicht Bio nicht, nur weil Bio drauf ist oder Demet, ist egal was, kauft da kein Mensch deine Butter oder dein Wein zu dem Preis, was es eigentlich kosten müsste. Ne?
Gefühlt gerade den Wein nur ein bisschen weniger als jetzt die Butter oder sowas in der Richtung.
Finde ich auch. Also bei der Butter oder beim Apfel sagst du ja 25-50%, das ist mir das wert.
Ja.
Mhm. Beim Wein ist es deswegen so, also meine Meinung, also geh mal davon aus, dass wir uns da ähnlich sind. Der Wein hat was geschafft, was fast kein anderes Produkt schafft, nämlich dass wenn du die Person kennst, und der vertraust, weil du da bei ihm vor Ort bist, dann ist das eine Sympathie und somit ist das handwerklich und ist es quasi dein Freund und dem vertraust und dann trinkst du den Wein.
Ja.
Und jeder Winzer hat Vorarbeit und jeder Winzer arbeitet langfristig. Beim Pflanzenschutz wartet es dann meistens, aber das ist dann gar nicht so wichtig. Ne? Und es ist immer noch wichtiger, dass der Wein gut ist, wie dass er Bio ist, gemeinhin.
Ja.
Mir nicht. Oder mir mittlerweile nicht mehr. Mhm. Aber ich wollte auch nie deswegen Bier machen, nur damit ich Bier bin und hätte auf die Qualität verzichtet. Also das Hauptproblem in der Steiermark war tatsächlich so, wie schaffen wir es mit diesen wirkungslosen Mitteln, die Trauben bis Herbst frei von Pilzbefall zu halten, um überhaupt eine Traum zu ernten. Und nicht nur irgendwann eine Traum zu ernten oder früh, weil sonst ist sie hin, sondern gute, vollreife, perfekte Traum.
Ja.
Und das ist zum Beispiel letztes Jahr, kurz vor der Lesung, gedacht, das war Blödsinn. Das war voll, obwohl ich jetzt schon über 15 Jahre das Bier mache, aber wir sind schon so gut aufgestellt und schon richtig, wir haben eine hohe Schlagkraft und schon viel erlebt und viel gelitten, aber das war nochmal ein nächstes Level. Ne?
Bei 23 so arg bei euch herum.
Mhm. Also es ist halt ein bisschen Pech, wenn da noch Hagel dazukommt, aber wir reden immer vom Vegetationsjahr, das müssen wir dann natürlich trennen. Die Weine sind natürlich mega, aber das hat damit zu tun, das war jetzt leicht übertrieben, aber das hat damit zu tun, dass die Weingärten schon alle so gut sind.
Ja.
Ja, klar.
Das Durchschnittsalter ist hoch, es ist nichts drauf, es gibt, keine schlechten, es gibt keine schlechten Jahre mehr. Gell? Die Konzentration ist immer so hoch, also der Durchschnittsertrag ist auch in kleinen Jahren, also kleine heißen schwierige Vegetationsperioden, so gut, dass du praktisch keine Aushänge mehr hast. Früher hast du wirklich gehabt, das Jahr kannst du einfach nicht trinken, aber
das war ganz
komisch irgendwie quasi, gibt es nicht mehr. Mhm. Tatsächlich, also bei Leuten, die so arbeiten wie wir, ist das fast ausgeschlossen. Mhm. Das ist auch noch ein großer Unterschied. Ne? Wir haben so einen niedrigen Grundertrag und so eine hohe Grundkonzentration, dass du schon mal bessere und schlechtere Jahre gibt. Aber es gibt keine Basis mehr und es gibt auch keine Ausfälle mehr. Das ist damals, ich kann mich erinnern, mache das ja schon länger, du hast die Jahre gehabt, du hast müssen scheinen arbeiten, dass das noch passabel geschmeckt hat. Das haben wir aber auch gelernt, wie das geht, sozusagen. Das war im Vorbio, natürlich auf legale Art und Weise. Es ist ja beinbar viel erlaubt.
Voll, kannst du viel schöner machen.
Kannst viel machen, ist, tut ja nicht weh, sozusagen. Aber man beschränkt sich ja mittlerweile dann nur mehr auf Trauben. Und der Franz Strom hat es richtig gesagt, Trauben liebe Zeit. Verwenden ein bisschen ein Schwefel zu stabilisieren, aber das war's. Ne?
Mhm. Genau.
Aber du musst einmal so arbeiten. Ne? Das ist noch mehr Risiko und noch mehr Wunsch zu weniger Eingriffen. Mhm. Aber trotzdem soll dann
Trotzdem muss das am Schluss
kein,
das in der Flasche sein.
Ja. Dann soll es sowas in der Flasche sein, das eben komplex, vielschichtig, animierend, faszinierend und haltbar ist. Und dann soll das in 7 Jahren noch besser sein. Ne?
Genau.
Wir reden da nicht von etwas, das in, jetzt zum Trinken ist und geht es doch.
Das in 3 Tagen quasi Ablaufdatum hat.
Ne? Ganz im Gegenteil. Ne? Das muss man schon sehen, wie das geht. Ne?
Stimmt
das,
schon.
Es geht, weil es sagen ja andere Gebiete auch und andere Winzer auch. Und da wollt man hin. Ne? Also, das war natürlich Endlevel. Ne?
Du hast vorher gerade gesagt, du brauchst für Bio, du kannst jemanden von Bio nur dann überzeugen, wenn du ein Vorbild bist und quasi diese Vorbildfunktion einnimmst. Wer war für dich dann das Vorbild quasi, um das überhaupt zu machen? Oder woher kommt dieser Gedanke, sagen wir so?
Die ersten Biowinzer waren absolute Fanatiker, würde ich fast sagen, oder Träumer, also jetzt sagen wir von den 80er. Mhm. Die sind oft wirklich belächelt worden und denen war Bio das Wichtigste, aber die haben weder die Unterstützung gehabt, noch die Erfahrung, noch die haben einfach gar nichts gehabt. Und die Weine waren wirklich grenzwertig, selbst für heutige Fälle. Also die sind heute viel, viel offener wie früher.
Ja, klar.
Das war religiös, würde ich fast sagen. Da war die Qualität dann irrelevant. Und dann hat es begonnen in der Steiermark, ich würde sagen, mit Muster Sepp. Der war im Prinzip zu meinen Papas Zeit in den 90er Jahren auch schon erfolgreich. Da ist dann eine Lebensveränderung eingetreten und der hat dann alles hinterfragt und hat dann gestartet mit seinem, also mit Cheppe und dem Strom, haben sie ein paar gefunden drin, eine Schmecke das Lebengruppe. Und die haben wir immer schon gut kennt, so früher so die Eltern und so weiter. Und die haben dann das erste Mal bewiesen, dass es überhaupt möglich ist. Mhm. Es haben die haben dann auch teilweise bewiesen, dass in manchen Jahren die Weine unfassbar sind. Also das ist also unglaublich. Und dadurch, dass wir das Glück gehabt haben, bei Kössler und Ulbricht unterzukommen, das war auch 2003, 2004, damals waren wir noch nicht Bio, und der Martin Kössler und die Dunja Ulbricht und auch viele Winzer, die dort schon gelistet waren, dort war halt immer auf der Hausmesse und dort habe ich dann, damals mein erster großer Impact war der Stéphane Tissot, aus dem Jura. Damals hat es nur ihm gehen. Es hat die Jura nicht existiert, hat keiner interessiert.
Es war nirgends.
Stefan war schon ein bisschen unterwegs, der war ein bisschen größer sozusagen, hat damals 30 Hektar Eigenfläche gehabt, fast als Chardonnay und ein paar halt andere Sachen. Und ich habe halt so viel gehabt und er hat Chardonnay, wir sind so viele nebeneinander gestanden und ich hab mir nichts auskennt in der Hinsicht. Also wir haben schon früh Siederich und alles, was unten Joschka Grafner getrunken, weil es nicht weit weg war. Also Orange Wein, das war klar. Das ist anders, Weißwein wie Rotwein verarbeitet, das war anders, aber verständlich, kein Thema. Seine Weine waren wieder anders und er hat mir erklärt, er hat 30 Hektar, Bio dünn damals, glaube ich, auch schon. Und er macht das 30 Hektar, ich weiß nicht, 80.000 Flaschen. Ich dachte, das ist irre, das geht nicht, wie soll das sein?
Viel zu wenig.
Viel zu wenig natürlich, weil früher müssen mit 20 Hektar das machen oder mit 30 Hektar hast du 200.000 Flaschen. Und dann habe ich halt erst zum Denken angefangen, habe die Weine gekauft. Fuck, das ist ja, verstehe, Konzentration, du weißt ja schon langsam, das war irgendwie alles klar, aber es war eben nicht klar, ne? Es war überhaupt nicht klar. Und es hat auch nicht wirklich Vorbilder gegeben, weil es hat ein paar im Burgund haben angefangen, schon mit Biodynamie, aber es hat die Burgund auch noch nicht 3.000 Euro gekostet, also das war auch noch nicht alles so, sicher DRC war vorhin dabei und Le Flavor waren dabei, aber der Basis damals auch noch 15 Euro gekostet und die lagen 80, war kein Thema. Wirklich.
Das ist schon hart.
Ja. Und dann war der Wunsch da eben schon früh, Entwicklung der Qualität gleichzeitig Bio. Und dann war das teilweise noch nicht möglich aus, sagen wir, familiärer Hinsicht. Man war selber nicht so weit, die Familie war nicht so weit oder der Betrieb. Und dann hat das halt alles müssen. Dann hat man halt nicht dürfen, hudeln. Ja, das war klar, das dauert. Und dann habe ich ja zeitgleich, 2007 habe ich dann meine alten Reben bekommen, also kaufen bzw. bochten können. Und dort war das dann auch wieder ein Schritt, da habe ich gemerkt, was alte Reben ausmachen können. Und schon langsam war das Basteln dann fertig. Nur der Betrieb war nicht fertig, ich war nicht fertig, also war nichts fertig. Und dann hat man können aber zumindest einen Plan aufstellen, wo man vielleicht in 15 Jahren sein will.
Ja.
Und das habe ich halt gemacht, die letzten 15 Jahre.
Ja. Ja, spannend. Ja, ich kann mich erinnern, du hast beim letzten Telefonat auch vom Stefan Tissot erzählt, dass du neben ihm gestanden bist.
Ja, es waren viele, viele andere auch, aber das war so mein, das war das Ärgste. Und dann,
das war schon so ein Trigger-Moment.
Genau. Dann hat man, also die Umstellung sich leisten können, ist ein Riesenproblem.
Ja.
Man darf es also bitte auch nicht falsch verstehen, meine lieben Freunde draußen, Kollegen. Es gibt Gebiete, was viel, viel einfacher ist. Mhm. Ja. Wir haben eigentlich in der Steiermark 300 bis 400 mm zu viel zum Weinmachen.
Ja.
Mhm. Wir haben bis in den 90er Jahren nur 3 gute Jahre pro 10 Jahre gehabt.
Mhm.
Der Klimawandel, so leid es mir tut, hat uns geholfen.
Ja, sicher.
Jetzt haben wir mittlerweile haben wir 7 gute von 10 Jahren. Das Bio hat es wieder verschlechtert, was unsere Arbeit anbelangt, hat aber gleichzeitig die Konzentration in den Trauben sehr erhöht.
Ja.
Und somit haben wir die Stabilität der Qualität erhöhen können, leider nicht der Ernte.
Ja.
Das ist immer nur hardcore. Du hast 100% Ernte, dann 40% Ernte, dann 70% Ernte, dann 105% Ernte, dann wieder 50%. Also das ist wirklich ein Watschen links, rechts. Das ist echt übel. Das müssen wir noch, also das werden wir nicht in den Griff kriegen, aber das ist eigentlich nur mit, wie sagt man, mit einer mehrjährigen Verfügbarkeit machbar. Also das haben wir geschafft, ein bisschen mit dem DRC.
Ein bisschen abfederst.
Genau, abfedern, immer 3 Jahrgänge aktiv haben, später füllen, auch wenn man es sich fast nicht leisten darf und so weiter.
Ja,
also
es ist schon, es gibt noch schon Dinge. Viel Mut
ja,
immer.
Vor allem, du brauchst auch die Infrastruktur für diese 100% und dann hast du teilweise nur die 40%, die du verkaufen kannst. Ja, das ist so wild.
Na, du zahlst aber die Infrastruktur für die 100.
Na, klar, du brauchst inklusive einen Bedarf für die 100%.
Und so genau.
Ja. Dann so gute Händler sind, die müssen auch Wein verkaufen.
Ja.
Ja.
Wir haben es gemerkt, mit dem Frost, da haben wir teilweise 85% weniger gehabt. Das haben wir nie mehr aufgeholt, also keiner von uns. Also du verlierst sofort 30% der Listungen. So gut kann es gar nicht sein.
Ja.
Das ist, man darf sich das nicht vorstellen, dass jeden Tag jeder seinen Wein evaluiert, sondern jeder hat andere Probleme. Der macht eine Weinliste und dann soll er halt einmal, wenn ihm das schmeckt, dann bleibt er halt auch mal 5 Jahre drauf.
Ja.
Und dann bist du drauf oder nicht. Ne? Das, es gibt nicht nur die 5 coolen Weinbars, sondern es gibt 97% aller Weine werden ganz anders getrunken.
Ja. Korrekt, vollkommen korrekt. Ja.
Das ist die Wahrheit. Aber wir haben uns auch gefragt, wir jetzt SDK plus Schmecke das Leben und jetzt haben wir so 15, vielleicht sonst 17 Betriebe, ob das sinnvoll ist. Ne? Aber ich glaube, es gibt keinen anderen Weg. Also du musst es durchbeißen. Es wird uns, glaube ich, auch keine andere Freude machen. Wir hoffen immer noch, dass es ausgeht. Also es gibt immer Diskrepanz zwischen dem, wie wir Winzer agieren müssen und was dahinter steckt. Und das soll bitte überhaupt keine Jammerei sein, weil es eben immer noch der beste Job ist. Aber es ist schon grenzwertig. Ne? Also das ist,
sicher.
Ich glaube, vielleicht gibt es auch deswegen nicht so viele, das machen.
Ja, ja oder zumindest da gefühlt immer weniger das machen. Ja,
ja. Absolut.
Wie schaut es bei euch in der Region aus? Werden es mehr Betriebe, werden es weniger Betriebe? Ist es relativ stabil?
Ich glaube, in der Schule haben wir noch gelernt, Durchschnittsgröße 0,8 Hektar oder noch weniger in der Gegend. Mhm. Also es hat, glaube ich, so sagen wir 1500 Hektar gegeben und 3000 Weinbauern.
Mhm. Ja.
Ich weiß noch sogar, der Weinbauverein Straun hat einmal 200 Mitglieder gehabt. Ich glaube, er hat immer noch 80, aber wirklich Weinbauern sind vielleicht 8.
Ja.
Die Betriebsgröße hat sich erhöht. Die Nebenerwerbswinzer haben müssen komplett aufhören, weil da die Anforderung so hoch geworden ist, die Präzision hoch geworden ist. Früher ist man am Sonntag Weingarten arbeiten gegangen, das geht nicht mehr, es arbeiten alle mittlerweile. Also früher ist halt vielleicht Opa, Oma noch ein bisschen ausjäten gegangen und das gibt es alles nicht mehr, ist alles erledigt. Also die Familienstruktur hat sich komplett geändert, es gibt diesen Hofverbund nicht mehr, also es sind strukturelle Probleme. Obwohl man jetzt mit der Traumproduktion sicher dreimal mehr verdient wie früher, ist es alles andere auch gestiegen.
Ja.
Aber wir haben über Winzburg Kahnland geredet, da haben wir knapp 100 Mitglieder.
Genau.
Ich glaube, der Altersschnitt ist bei der Jahreshauptversammlung unter 30.
Wahnsinn.
Das ist auf jeden Fall sehr, sehr positiv.
Cool.
Ja. Alles, was jung ist, geht fast immer Richtung Bio, geht immer Richtung Terroir. Natürlich aber auch gibt es eben nach wie vor Naturweinfraktion, aber das verbindet sich schon langsam, weil Naturwein alleine genauso wenig ist wie hohe oder niedrige Erträge, also das berührt auch nur einen Teil vom Wein. Und das haben wir vorher kurz geredet, das wächst natürlich zusammen. Und auch der Naturwein, oder sagen wir so, der Naturwein, sagen wir vor 20 Jahren, der stark auf Weglassen und naturnahe Herstellung gegangen ist, auch der hat natürlich ein Terroir, muss ein Terroir-Thema haben, weil das Muster-Sepp hat trotzdem mehr Hagel wie der Gernot Heinrich sozusagen, oder wie der Neumann-Fred, oder hat der 400 mm mehr wie, ich weiß nicht, wie der Gobi oder wie unten in Kalze irgendwer und muss das auch erklären. Ne? Und muss auch erklären, warum sein Topfwein nur mit 1500 Kilo am Hektar ist und 40 Euro kosten muss.
Ja.
Und ich weiß nicht, wie viele 100 Stunden mehr Arbeit hat, wie unten, voll, der zweimal im Jahr reinfährt. Und das einfach obi. Und eine quetscht in die Flasche und fertig ist.
Also
auch das, also auch im Naturweinbereich haben sie gemerkt, dass es ein Thema gibt.
Mhm. Ja.
Und Terroir ist Terroir. Und Naturwein plus Terroir ist natürlich dann das höchste der Gefühle.
Mhm.
Bei meinen.
Voll. Na, bin ich sehr stark bei dir.
Wenn wir jetzt schon beim Thema Terroir sind und beim Thema, wie kann man da arbeiten in Straden oder generell im Vulkanland. Einerseits war es natürlich für mich super spannend, wenn du nur ein bisschen mehr über das Vulkanland sprechen würdest, da über die Böden, über, ich meine, das Klima haben wir jetzt schon relativ schön diskutiert, finde ich, aber so der Boden und so weiter, das würde mich natürlich nochmal sehr interessieren im Detail. Und natürlich auch die Rebsorten, mit denen du arbeitest, weil das ist doch auch sehr spezifisch fürs Vulkanland, meiner Meinung nach.
Gern. Das Vulkanland ist die ehemalige Südoststeiermark.
Mhm.
2017 war, glaube ich, die Umbenennung. Ist ungefähr auf gleicher Höhe wie Südsteiermark und Weststeiermark. Also das ist immer nördlich der Grenze zu Slowenien.
Mhm.
Aber doch anschließend ans Pannonische, an die Pannonische Tiefebene, also direkt ans Südburgenland auch. Also man kann sich den Bogen von, sagen wir, Mittelburgenland, Südburgenland, Südoststeiermark oder Vulkanland jetzt und dann Südsteiermark vorstellen.
Mhm.
Auch was die Zunahme an Regen anbelangt, was die Zunahme an Seehöhe anbelangt.
Ja.
Oder umgekehrt halt Ovizur, das ist genau das Gleiche. Illyrisch-Pannonisch nennt man das im Moment das Mischklima. Das heißt, wir haben ein bisschen weniger Niederschlag als die Kollegen in der Südsteiermark und der Weststeiermark. Also 100 Liter weniger ist immer noch wurscht.
immer noch
Seehöhe ist insgesamt ungefähr 100 Meter tiefer, aber es geht trotzdem bis 450 Meter rauf.
Ja.
Ja.
Und das Vulkanland beginnt, wenn er direkt über die, also von Wien kommt, über die Autobahn Hartberg, dort ist der Ringkogel, dort ist sogar ein bisschen schiefer, dort fangen die ersten Weingärten an. Und das zieht sich dann über das Thermenvulkanland runter bis zu Mur, also Murek, Rackersburg, Halbenrhein. Dort gibt es auch wieder eine Bahn und dort hat es früher auch viel mehr Wein gegeben. Also jetzt Klöchergebiet, das kennt man auch. Das war der große Name. Oder ist der große Name, Entschuldigung. Entschuldigung, ein Klöch. Aber es hat einen Grund gegeben, weil die Eisenbahn nicht weit weg war. Und die Kölnereien waren natürlich wie in Ehrenhausen, waren die Kölnereien immer in der Nähe der Bahn.
Ja,
man
muss
den Wein immer hinbringen. Und jedes gute Weinanbaugebiet der Welt hat entweder eine Stadt in der Nähe, Fluss oder ein Port, also ein Meer.
Ja.
Sonst bringst du den Wein nicht weg und alles, was das nicht hat, ist nicht entwickelt. Das ist ganz einfach. Das Vulkanland hat, wie haben wir gesagt, eine riesengroße Ausdehnung, aber wenig Hektar. Ich glaube, es sind 1800 Hektar, bin mir nicht ganz sicher. Auf Inseln verteilt. Du hast oft einmal 20, 25 Minuten keinen Weingarten.
Nix. Ja.
Und Wein gibt es immer nur rund um erhöhten Orten, also entweder so Wehrkirchen oder Schlössern. Das hat auch damit zu tun, dass eben die immer oben sind, die Weingärten natürlich immer steil sein müssen. Also wir sind immer noch, also unten im Doris Court, da ist der Neighbor, also wenn es im Herbst kommt, ist es wunderschön. Da ist eben, wo der Neighbor ist, dort, wo er hinkehrt. Und je steiler und je karger, desto besser für den Wein, ist auch klar. Das heißt, der Wein braucht ein bisschen einen fordernden Boden. Je tiefgründiger, desto schlechter, also desto mehr Fouls. Und Regen haben wir ja schon genug. Dann, was auch noch wichtig ist in der Steiermark, also war auch bei uns, die meisten Weingärten haben immer noch einen Südbezug. Also wir sind im Süden von Österreich, muss man sich vorstellen. Und trotzdem ist es eigentlich fast das späteste Gebiet, wo man lesen muss, obwohl wir nur 2 Stunden ans Meer fahren.
Hat das ist schon faszinierend.
Ist krass eigentlich, aber hat nur mit dem Regen zu tun. Also der Regen kühlt immer wieder ab. Du hast dann oft 22, 25 Grad Unterschied. Also du hast 22, 35 Grad, nach dem Regen hast du 8, 9 Grad in der Früh.
Das ist schon
unglaublich. Deswegen schmecken die Weine dann auch frisch, ist ganz plump gesagt. Aber das hilft uns auch spät zu lesen. Also die Vegetationsperiode dauert unüblich lang, bis teilweise Mitte, Ende Oktober, immer noch. Dann das Vulkanland war ursprünglich immer, also war sozusagen der Südostteil der Steiermark, deswegen hat es früher auch mehr Rotwein gegeben. Also der Steirer, der steirische Weintrinker, hat ja früher nur steirischen Wein getrunken. Somit hat er alle Sorten, die ganze Sortenvielfalt getrunken. Also Traminer, Zweigelt, Wölsch, Weißburgund und so weiter. Und das wiederum kommt von früher eben, die Steiermark war ja das Hauptgebiet vom Erzherzog Johann. Der hat Ende 18., Anfang 19. Jahrhunderts eben sich in die Steiermark verliebt und dann in seine Frau und hat dann Versuchshöfe gestartet. Aber das war damals im jetzigen Slowenien, also damalige Steiermarker. Und wollte eben der Steiermark was Gutes tun. Steiermark war immer schon schwierig, also viel Hügeln, wenig Flachland und hat eben die besten Sorten der Welt eingeführt, also hat, glaube ich, 150 Sorten.
Okay.
Und die besten davon sind übrig geblieben, also die 20. Und das sind eben deswegen diese internationalen Sorten, die wir haben. Also die
haben sich
am wohlsten gefühlt, plus natürlich auch Furmint und alles, was eben jetzt auch wieder im Kommen ist. Das gibt es auch natürlich. Und da hat es dann eine zweite Phase gegeben im Vulkanland, wo sehr viel Weißburgunder zweigelt, weil Schössling auspflanzt worden ist. Mhm. Hat ein bisschen was, sagen wir, mit Buschenschank zu tun, Reverse Abdecken, von Trocken bis Sirs und von Rot bis Weiß und so weiter.
Ja, ja. Mhm.
Die Reduktion auf gewisse Sorten, die besser geeignet sind, ist auch ein bisschen mit dem DRC gekommen, also ist gar nicht so lange her. Natürlich haben die Kirche gewusst, auf dem Basalt ist ein Traminer besser wie was anderes.
Ja.
Und
ja.
In Straden war viel Grauburgunder, das hat sich so entwickelt, so Kerze ist ja in Wahrheit. Und dann haben wir das DRC hergenommen, um das ein bisschen für alle klar zu machen, was schon gewachsen ist und was klar ist, was besser ist für manche Gebiete. Mhm. Böden ist sehr unterschiedlich. Vulkanland heißt deswegen Vulkanland, weil es auch viele Vulkane gibt, die auch verzettelt sind. Also die gibt es tatsächlich überall, aber nicht im großen Stil. Also du musst dann wirklich wieder zum Ort fahren. Also rund um Kapfenstein gibt es viel, rund um Kelch gibt es viel, Tischen gibt es viel, aber auch Riegersburg oben, also ist ja auch schon fast wieder eine Stunde weg. Und auch in Gnas und im Pop. Also es gibt viele, viele Orte, wo es ein bisschen einen Vulkan gibt, das ist unsere Ausrede. Aber es ist ähnlich wie am Eisenberg, da gibt es ja nicht überall nur diese Erde, aber es gibt zumindest ein Gefühl von, es zeichnet ein schönes Bild.
Mhm. Ja, ja.
Und die Gegend hat immer schon Vulkanland geheißen, das ist damals dann in Südoststeiermark umgeändert worden.
Also, okay. Das hat vorher tatsächlich schon mal Vulkanland.
Ja, die untere Hälfte, also das südlich der Raab, glaube ich, ist die Grenze gewesen, war das Vulkanland. Und oberhalb war die Oststeiermark.
Okay.
Die früher eben weniger Wein gehabt hat und mehr Apfel und was es ein bisschen mehr Wein gibt jetzt auch. Also das Weinzentrum war immer eher so der Süden. Und das war immer schon das Vulkanland, steirische Vulkanland. Ansonsten, das Schöne ist, also Vielfalt klingt immer ein bisschen wie, aber die Vielfalt macht es tatsächlich aus. Es gibt ganz karge Muschelkalkböden, es gibt Schotter, es gibt Sandstein, es gibt Schiefer, es gibt Vulkan und es gibt alle Mischformen davon. Es gibt natürlich auch Obbock. Also eigentlich gibt es alles, was in der ganzen Steiermark gibt, gibt es da im kleinsten Rahmen auch. Manchmal, und das ist vielleicht ein Vorteil und ein Nachteil, wir können unsere Orte nicht mit einem Bodentyp verbinden, das ist nicht möglich da. Aber zum Beispiel hast du in so einem St. Anna 4 verschiedene Böden und das ist für einen Winzer natürlich cool.
Das ist natürlich geil, nebeneinander.
Kork tut und das ist schon.
Kannst du jetzt schon geil spülen, ja.
Innerhalb kürzester Distanz. Ne?
Aber klar, für jetzt die Außenwirkung ist ein bisschen schwieriger zu erklären, als wenn du sagst, okay, ich kann wirklich sagen, das Gestein zu dem Ort und fertig ist ein bisschen einfacher zu erzählen.
Kommunikationstechnisch, ja.
Wir haben in der Kommunikation in der Südsteiermark haben sie es sehr wohl geschafft, mehr Richtung Boden zu verbinden, die Orte. Es gibt auch großflächigere Bodentypen dort, das ist ein kleiner Vorteil. Bei uns war der Vorteil, die Orte sind nicht angrenzend, das heißt, man muss immer lang fahren, das heißt, da ist die Abgrenzung leicht.
Ja.
Aber wir haben das dann nicht, wir haben dann immer so zwei Hauptbodentypen, ähnlich wie bei diesen Ortswein, haben wir so ein bisschen verbunden. Wir haben den Fokus dann ein bisschen auch auf die Optik. Also wir haben dann Straden als Zentrum oder Kirch oder St. Anna oder Regensburg oder Kapfenstein, damit sich schnell ein Bild zeichnet, wenn es nicht schon der Boden ist.
Ja.
Also das ist quasi der Umweg gewesen. Okay, gleich hat man schon vor sich die rote Erde und den Terminer passt. Kapfenstein ist klar, das Schloss oben, Riegersburg und so weiter. Das haben wir ein bisschen probiert zu verbinden. Und Sorten ist burgunderlastiger als jetzt der Rest der Steiermark.
Ja.
Hat sicher auch mit dem Klima zu tun. Die Hauptsorte ist wahrscheinlich immer noch Weißburgunder, die sehr typisch ist und auch so der Alltagswein ist in der Gegend.
Also
drüben ist es mehr der Welsh, bei uns ist mehr der Weißburgunder.
Ja.
Und es gibt auch viel mehr Grauburgunder, Termin, also alles, was früher ein bisschen mehr Reife gebracht hat, weil es da eben südlicher, also wärmer war, trockener oder vulkanischer war. Und vulkanische Böden sind immer wärmer wie andere.
Ja.
Das haben früher die Weine gebraucht. Mittlerweile brauchen wir es nicht mehr so, aber die Premium-Lagen sind immer noch die gleichen Lagen wie vor wahrscheinlich Tausenden von Jahren. Das ändert sich, hat sich ja jetzt nicht geändert.
Ja, sicher. Und wie schaut bei dir die Aufteilung dann aus, rebsortentechnisch?
Ich glaube, circa 50%. Knapp 50% Sauvignon.
Doch, so viel.
Ja. Also alle Betriebe, jetzt SDK plus ein paar andere, da nennt man dann auch Export, die sich mit dem Export beschäftigen oder die wo die Eltern vor 25, 30 Jahren gemerkt haben, das wäre eine Sorte, die mit diesen Witterungsbedingungen zurechtkommt, die ist noch nicht so, also früher, die es noch nicht überall gibt.
Ja, ja.
Die Eltern haben
Ups.
Nicht. Ja, das war vielleicht alles klar. Also wir sagen immer, wenn sie die Eltern für was anderes entschieden hätten, wäre es tatsächlich vielleicht was anderes gewesen.
Ja, ja.
Für mich hätte ein Riesling sein können oder sonst was, egal. Aber Sauvignon haben wir gemerkt, dass es möglich ist. Es ist ja tatsächlich, wenn du die letzten 25 Jahre anschaust, es gibt in manchen schon auch einen Chardonnay oder einen Traminer oder einen Grauburgunder, der zubekommt, aber die Dichte ist, du nimmst die 30 besten Weine her, sind 25 Sauvignon.
Ja.
Das gibt es.
Ja.
So ist es halt. Dementsprechend war Sauvignon sehr wichtig. Und dann, was ein bisschen von drüben unterscheidet, wir haben relativ wenig Chardonnay und Welsh. Mhm. Also Mourvèdre und Welsh ist ganz vaniert, Fokus, aber dafür im Grauburgunder, Weißburgunder.
Ja.
Und dann eben komplementär Traminer natürlich und ein bisschen Muscatella und so Sachen. Mhm. Wir machen ein bisschen gemischten Satz, das war da auch immer üblich, vor allem für die Buschenschenker und für die Ackerbauern. Da hast du einfach alles zusammenpflanzt und hast einmal gelesen und fertig. Also da gibt es viele alte Weingärten, die 50 Jahre alt sind, sind gemischte Sätze.
Ja, macht das Sinn.
Ja, absolut. Ja.
Das ist ein bisschen eine Balance. Wenn die andere Rebsorte nichts wird, wird die andere was. Und
ja, klar.
Ist immer noch, also ich finde das immer noch sehr cool. Also das ist irgendwie eine Logik. Was ich gleich gemerkt habe, ich habe hab mehrere gemischte Sätze und einer ist drüben am Weißenberg. Der ist, ich schätze, die Anfang 70er. Das ist in der Bierbewirtschaftung leider überhaupt nicht so. Also zumindest in der Steiermark, da hast du dann so mal Goldburger, Müllerthurger, eine Scheurebe oder Semling. Und dann hast du Traminer, Welsh, Weißburgunder, Grauburgunder und dann hast du im Prinzip einen Lesezeitraum von 5 Wochen und auch einen Blühzeitraum von 5 Wochen und an alles einfach 5 Wochen unterschiedlich. Das klingt alles so romantisch und so lustig. Aber einer ist mit der Blüte fertig und der andere ist aber schon knapp beim Traubenschluss oder bei der Lese. Einer ist schon hin und der andere ist noch grün.
Ja.
Das war vielleicht damals ziemlich wurscht, aber ist leider nicht mehr wurscht. Ich habe gleich gemerkt, das klingt ein bisschen romantischer, wie es ist. Also es ist immer noch gemischter Satz.
Aber die Idee ist sehr schön.
Die Idee ist mega. Ich glaube, heutzutage, wenn man gemischten Satz pflanzt, würde man schauen, dass man das ein bisschen näher pflanzt.
Bisschen harmonischer.
Ja, ein bisschen harmonischer, das geht. Also die Wiener machen es ja vor, wie es geht. Aber in dem Fall war halt früher die starktragenden Sorten waren immer früh reif. Und die Gewürzsorten waren dann Riesling, Scheurebe, Sauvignon, Traminer. Die waren meistens später reif. Da hat es auch nicht viel drin gegeben. Also 80% war Massenträger und der Rest war der Geschmack.
Die Würze.
Die Würze und das ist jetzt nicht mehr so.
Jetzt überlege ich gerade, wie heißt der gemischte Satz, den es doch ein bisschen mehr gibt? Samat, kann das sein?
Ich habe, wir haben eigentlich nur Sorten, reine Weine, aber wir haben viel gemischten Satz, also viel ist übertrieben, aber für den Steirer zumindest. Und es gibt ja viele Weingärten, die wir übernommen haben, also der Bio zertifiziert haben und dann eben haben wir dafür was gesucht dafür.
Ja.
Man kann ja alles Mögliche draufschauen, aber Samat ist der Samat-Schotter, also das ist eben diese Art von Schotter, die wir da haben. Das ist ein kalkhaltiger Schotter aus den Alpen und da ist ein bisschen ein Basalt dabei, also so, ich glaube 20% vulkanisches Gestein. Gott sei Dank. Damit es Vulkanland auch Sinn macht. Das ist sozusagen der Name dafür.
Alles klar.
Das ist unser freundlicher Einstieg in die Weinwelt.
Das ist lieb, unser freundlicher Einstieg in die Weinwelt. Sehr süß. Und ich weiß nicht, ob du das vorher schon gesagt hast, aber ich glaube nicht, auf was wächst der Mourvèdre?
Also wir haben in Straden direkt, wo die zwei, also der Kirchberg und der Saziani, das wirklich ausgeschaut. Also alles, was man jetzt sieht, ist quasi hartes Gestein. Das ist klar, Erosion und so weiter. Und egal welches harte Gestein, und in dem Fall, da sind es im Schotter mit Sandstein. Also das ist Meer und Meeressedimente und alpine Sedimente, das hat sich da getroffen. Also genau die zwei Hügel waren quasi ein Delta, ein Flussdelta. Und je nachdem, wie die Flüsse runtergeflossen sind, das sind diese Riedeln, oder heißen immer noch, sind diese Höhenzüge, die Nord-Süd gehen.
Ja.
Das war halt nach der Eiszeit natürlich die Entwässerung.
Ja, klar.
Also im Prinzip hat es bei den Alpen angefangen und das ist alles im Schwarzen Meer gelandet, wenn man das weiter sieht. Und die Pannonische Tiefe, wenn ich sehr viel Schotter und das fängt in der Thermenregion ja auch an, also südlich von Wien, das ist alles von den Alpen, ist bei uns ganz gleich. Und Mourvèdre hat den gleichen Schotteruntergrund. Also gleich 100 Meter oder 150 Meter daneben ist eine Schottergrube. Also eine ehemalige Schottergrube, die ist 30 Meter hoch. Also unglaubliche Wände, da haben sie den ganzen Schott rausgeholt. Und dort ist dann noch ein Decklehm drauf. Also das ist so, das nennt man Silt wiederum. Also das ist einfach ein feinkörniger, kalkhaltiger Lehm, der oben drauf ist. Und ungefähr nach einem halben Meter bis einem Meter kommt dann dieser Schotterberg, dieser Schotterhügel. Das ist halt, keine Ahnung, wie tief, also mindestens 35 Meter, aber halt wahrscheinlich ewig tief.
Wahrscheinlich noch viel mehr, ja.
Aber ist egal, der ist dann schon fast wie Beton. Also das ist schon, das ist gesteinsmäßig. Man sieht es, wenn man die Kirchenhaufe fährt. Das heißt, du hast einerseits einen tiefgründigeren Oberflächenboden, was wir zum Beispiel auf der Klausen gar nicht haben. Dort ist Sand drauf und Schotter, das ist sehr karg.
Ja.
Und dort hast du eigentlich eine verzögerte Reife. Mahlfeitl lesen wir meistens in der letzten Woche.
Mhm.
Das heißt, du hast lange, langsame Vegetationsperiode, bis du zur gleichen Reife kommst wie die Südlagen da. Also die lesen wir schon oft 10 bis 14 Tage früher bei gleicher Reife. Und unten hast du dann so das Kernige von dem Schotter. Also ich muss das alles jetzt bildlich sagen.
Ja,
der nagelt es mir nicht analytisch fest, aber so ist es halt.
Mhm.
Das heißt, du hast eine gewisse Fülle und Kühle und drunter dann aber Kernigkeit und das Rauchige verbindet, das klingt, das ist ein banal jetzt natürlich. Eine Rauchigkeit ist natürlich immer eine gewisse Reduktionsgeschichte, aber der Boden, der eben tiefgründig ist und feucht und unten schaut, es gibt eine gewisse Grundreduktionstöne, die sie dann halt mit übertragen. Nachdem wir da im Kirchen haben, sage ich immer, nicht rauchig, sondern weihrauchig. Das ist ganz wichtig, damit man den Inzens noch im Kopf hat. Aber dieses Dunkelgrüne, was du angesprochen hast, ich bin auch irgendwann draufgekommen vor 15 Jahren, wenn man Sauvignon ab gewissen Konzentrationen, das heißt ab einem gewissen Grundalter, mit einer Maischestandzeit versieht und spontan vergärt, wenn auch der Säuerbau eintritt und das länger im Holz lässt, dann bleibt das übrig. Also alles andere, das Oberflächliche ist alles weggeschält, das ist oxidiert, das verdunstet, verdampft, keine Ahnung. Und das kann man irgendwie ausholen. Das ist wie bei einer Johannisbeere, also bei einer Knospe so, also dieses Lilane oder Dunkelgrüne, Cassis und dann hast du halt Anis, Kümmel, Koriander, Fenkel, Austern, also dann schon typische Sauvignon, Austernwasser, eben so rauchige Noten, oder speckig auch. Natürlich hast du ein bisschen Umami von Hefekontakt.
Ja.
Ich meine, der Wein, das ist das Gegenteil von einem schlanken Wein.
Ja.
Ich habe jetzt kommen wir schon langsam dazu, warum ich den überhaupt ausgesucht habe.
Ja,
genau.
Stimmt.
Ich muss natürlich eine Lanze brechen für volle, stoffige, komplexe und lange Weine.
Mhm.
Das ist eben auch unser Gebiet. Also wir wollen ja, man kann ja heutzutage natürlich alles machen als Winzer, wir haben ja alles gelernt. Man kann ja seinen Wunsch Wirklichkeit werden lassen und das dann ja auch verklären im Nachhinein, wenn man will, aber das wollen wir natürlich nicht. Und unser Gebiet ist eben im Süden von Österreich, ein bisschen Südosteuropa, also Pannonisch und trotzdem Steiermark. Ich glaube, beides spürt man.
Ja.
Es sind vollreif geerntete Trauben, aber spät geerntet, nicht absichtlich früh, nicht absichtlich überreif,
nicht grün
natürlich.
Und das merkt man halt einfach.
Grün sind wir sowieso, also dieses Dunkelgrüne ist aber ein vollreifes Grün, das stabil ist und nicht weggeht. Also das ist ja dann ein Artischockengrün oder sowas.
Mhm.
Oder ein Basbeergrün. Oder
ich finde so ein Kaperngrün.
Kaperngrün ist noch besser. Das ist Holzkapern natürlich perfekt. Dafür. Oder Olivenöl, das hat auch sowas. Oder Olivensäure.
Ja.
Das sind dann alles Aromen, die so fest einbrennt sind, dass die nicht mehr weggehen.
Ja.
Und alles andere ist weg.
Mhm.
Das heißt, es gibt keine vordergründigen Noten, also jetzt auch keine Reduktionsnoten, die beim ersten Schütteln weggehen. Das ist alles drinnen, das ist alles noch drin, das bleibt da drin. Ich kann das, wenn du willst, dekantieren und schütteln. Das sind alles fertige Weine, das sind voll ausgereifte Trauben, voll ausgereifte Weine, die dann perfekt in die Flaschen kommen und dann trotzdem noch Zeit brauchen. Also das ist und die Weine sind schon so, nicht too catchy, aber man riecht einmal, das ist schon relativ früh. Also die Nase ist voll.
Ja.
Es kommt nichts.
Es kommt ja schon mal was entgegen.
Es kommt da viel entgegen und keine Eindimensionalität. Aber
ja, das ist korrekt.
Das kann auch gut sein, aber das musst du schon arbeiten. Und dann Gaumen ähnlich. Und das Ganze soll dann trotzdem nicht fett und üppig sein. Wobei ich nichts gegen Fett habe, wer ohne Butter kocht, wenn der
weiß nicht, was er tut.
Das gehört auch dazu. Ne? Aber der Wein ist, also unsere Weine sind selten extrem, weil wir auch nicht in Extremen wohnen. Wir sind nicht auf 1000 Meter Höhe. Ihr habt nicht nur Abbau oder nicht nur Schiefer. Ja. Das ist alles, ihr seht ein bisschen eine liebliche Landschaft, trotzdem mit einem harten Gestein. So sehe ich es ein bisschen. Das ist auch jetzt, glaube ich, eine plumpe Beschreibung, aber vielleicht kann man da ein bisschen das zusammenziehen.
Verstehe schon, was du meinst. Ja.
Also ich habe nichts gegen, ich sage immer, fest angeschraffte Weine. Das wäre ideal.
Fest angeschraffte.
Ja, also wisst ihr, was ich meine? Das ist nicht unverrückbare Weine.
Ja.
Die rundherum trotzdem aufmachen. Also ich will ja kein Weh, also es soll ja kein Weh tun, soll ja gut sein.
Ist es.
Aber es soll fordern trotzdem. Ne? Das ist in Cinemascope mag ich, es gibt nichts Besseres als einen guten Film oder ein gutes Buch, das ist ja wurscht was dir halt catcht, was die mitnimmt. Und das wäre ideal. Ne? Das soll
Länger drüber nachdenken.
Genau, ein bisschen länger drüber nachdenken. Und wenn du nicht länger drüber nachdenken willst, muss egal sein.
Mhm. Ja.
Das muss wirklich egal sein. Wir haben auch viel Grauburgunder. Das ist jetzt nicht die Sorte, die berühmt ist für hohen intellektuellen Anspruch. Mhm. Aber es ist trotzdem Terroir geprägt und auch unser Ortswein, trink eine halbe Flaschen und du kommst schon langsam auf, das ist ja gar nicht so einfach, wie ich mir das gedacht habe. Aber wenn du es nicht willst,
ist auch okay.
Ist voll okay. Ja. Das ist ja, wir wollen uns auch nicht produzieren. Ne? Wir wollen euch ja nicht uns aufzwingen. Ne? Es geht um viel was anderes. Dass das jedes Jahr so gelingt wie 21, das ist nicht der Fall. Mhm. So ehrlich sein wir, da hat wirklich alles zusammenpasst, so ein Jahr. Gibt es auch bei uns nicht immer, aber da passt dann halt alles zusammen. So ein alter Steig ist es wenig drauf, du kannst spät lesen. Wie gesagt, das hat fast immer gut geschmeckt. Mhm. Da merkst du auch, richtig gut, die Jahre schmecken durch die Bank gut.
Ja.
Ja.
Da hast du nicht zum Schluss das Gefühl, ich weiß nicht, ob das was wird. Mhm. Oder kurz nach der Lese denkst du, bin mir nicht sicher.
Ja.
Da war
von Anfang bis zum Schluss.
Ja, haben wir schon. Kann nichts mehr passieren.
Ja. Das ist schon schön, glaube ich.
Das macht Freude. Ne?
Vor allem, wenn man sich denkt, wie viel Arbeit da drin steckt.
Ja, das ganze
dann,
Jahr lang.
Ich meine, du hast ja gesagt, so oft passiert das eh nicht, dass du dann den Moment hast, wo du dann denkst, okay, passt. Das funktioniert wirklich von Anfang bis zum Schluss.
Ja.
Passt alles perfekt. Das ist schon ein bisschen, schon, wie du vorher schon gesagt hast, der Beruf ist halt schon sehr rewarding. Du hast halt dann absolut, schon die Möglichkeit, dann ganz viel zurückzukriegen auf einmal.
Und das ist relativ viel Geschenk, weil, ihr wisst ja, wie das ist, man bildet sich ja dann schnell was ein. Ne?
Ja.
Wenn man alles managt und alles geht gut, dann sagst du,
aber wieder gut.
Ja, aber richtig gut. Ne? Und dann kommt das nächste Jahr und du glaubst, du bist der letzte.
Bist sofort Depp, ne? Wieder,
ja. Du bist sofort unten und du kriegst so eine auf den Deckel, deswegen, du wirst nie mehr zu euphorisch, du wirst aber dafür auch nie mehr allzu bitter, weil es ist. Das Ding ist größer, ne? Du kannst nur managen, was geht.
Ja.
Aber eben, vielleicht das Risiko ist höher geworden, aber eben die Grundqualität ist auch gestiegen.
Ja.
Das darf man nicht vergessen. Also allgemein, ich glaube, da für alle, die so arbeiten wie wir, das, das ist ein Riesenvorteil geworden. Ne?
Ich wollte noch ganz kurz, eine Frage zum Moorfell noch anhängen.
Ja.
Wie alt sind die Reben? Ich glaube, das haben wir vorher noch nicht diskutiert gehabt.
Die sind ziemlich genau 36. Also, der Papa, also mein Opa hat damals einen alten Weingarten übernommen, der Tal hat er neu ausgepflanzt. Und der hat den aber mit der Falllinie ausgepflanzt. Das waren so fast terrassenartige, weil die damals keine Weingartentraktoren gehabt haben, viel mit Hand oder sonst haben sie teilweise mit einem Ockertraktor die notwendigsten Dinge gemacht. Und mein Papa hat das dann mit der Falllinie gemacht. Gegen die Falllinie, nein, mit der Falllinie, Entschuldigung, Falllinie. Natürlich.
Ja.
Und hat das 89, glaube ich. Heißt, alte Reben, würde ich sagen, der offizielle Passus ist, glaube ich, 20 Jahre. Wir wissen, es fängt ab 25, 30 Jahre an.
Ja.
Dann richtig alte Reben, so wie jetzt wir im Steintal haben oder Saziani oder die alten Reben, ab 50, also so 40, 45 ist.
Ja.
Also ab 35 beginnt es, da merkst du es, da hängt wirklich weniger drauf. Die Beeren sind kleiner, die Trauben sind kleiner, das merkst du. Dann tut sie bis 45, 50 nicht, da muss man eh schon aufpassen. Man viel weniger ist dann auch nicht sinnvoll, weil die Beeren dann noch gerbiger werden.
Ja.
Das muss ich immer wiederholen. Was ist der Unterschied zwischen 1 Kilo Trauben pro Stock und 2 Kilo Trauben pro Stock? Wasser.
Wasser.
Nur Wasser.
Ja.
Du kannst den Stock anschneiden auf 20 Augen und es sind überall zwei Trauben drauf. Und wenn du eine natürliche Konzentration hast, also wir tun ja schon seit 15 Jahren nichts mehr ausbrechen oder reduzieren, es trocknet nicht mehr. Also du musst ja dorthin kommen als Winzer, wo die Balance für den Stock ist, ohne dass du düngen musst, ohne dass du was reduzierst. Dann ist die Balance erreicht, wie auch immer, Kompost oder wie Wurst, Alter der Reben. Und dann hast du je nach Sorte zwischen, sagen wir, 2.000 und 4.000 Kilo. Man darf nicht vergessen, wir lesen jedes Jahr Trauben, Energie, also Zucker, also Produktion und machen daraus Wein und führen nichts retour. Also kein Mist oder kein sonst was. Wir machen schon einen Humusaufbau mit Kompost, aber das ist de facto kein Stickstoff, sondern der Stock sammelt sich das selber. Also das ist ähnlich wie bei Beto Mobile, ohne dass du was zufügst. Also das Radl muss rennen. Das Radl rennt aber nicht mit 8 Tonnen oder mit 6 Tonnen oder in Wahrheit auch nicht mit 4, aber eher so bei 2.000 bis 3.000 Kilo. Und auf das muss man erst einmal erkennen und auf das muss man das Winzer einstellen. Dann hast du pro Stock halt maximal ein Kilo, wenn überhaupt. Und das sind je nach Sorten dann halt 8 bis 12 Trauben. Manchmal ist noch weniger drauf. Und wie macht man aus 2 Kilo pro Stock einen guten Wein? Mit der Technik, wie wir es halt gelernt haben in der Schule früher, die üblich ist und wie man halt einen guten Wein macht. Und wie es auch erlaubt ist, also wie es legal ist, das ist ja nicht das Thema. Mhm. Aber das, der Unterschied, der eine Liter, das bedeutet, du hast die halbe Menge bei der gleichen Arbeit. Aber das ist auch die Geschmacksintensität. Das ist wie eine Rindsuppen und dann reduzierst du es auf die Hälfte ein, hast dann Schü oder halt noch mehr.
Ja.
Und so schmeckt es dann halt auch. Ne? Du hast das Vergleichen, genauso ist der Unterschied. Du trinkst es, denkst, das ist das Vierfache von dem.
Das stimmt, ja.
Ein lieber Weintrinker und Journalist hat einmal gesagt, das ist wie eine Zip-Datei. Du trinkst es und dann entpackt sie das
erst. Zuerst ist es komprimiert.
Das heißt, dann macht es auf und so ist es. Ne?
Ja, finde ich schön.
Das große Problem ist, dass das nicht heißt, dass das unbedingt jemand schmecken muss.
Ja.
Das ist ja, man fängt an und die schmeckt, sagen wir mal, ein Forschungskopfen auch besser wie Artischocken.
Ja.
Und das, oder
das ist
Semmel ist
Vergleich super.
Oder nimm mal Semmel und der Holzofenbrot, so kannst du vergleichen. Nimm mal Sauerteig, oder nimm mal Aufbacksemmel von einem Backstuhl, ist der halt wurscht, um den Namen zu nennen, und dann nimm mal Holzofenbrot. Und das heißt deswegen nicht, dass dir das Holzofenbrot besser schmeckt. 90% werden sogar zu Semmel greifen.
Ja.
Das ist beim Wein gleich. Und egal wie ethisch du das machst und moralisch und bio, am Geschmack scheitert es dann. Und das hat auch nichts damit zu tun. Also du musst das fast durchziehen und durchdrucken und eben, wie gesagt, hoffen, dass es draußen nur Leute gibt, die das trinken.
Mhm. Ja.
Das kann dann tatsächlich sein, dass das nicht vor der Haustür ist. Ich habe zwar viele liebe Kollegen schon in einem Podcast gehabt, die, weiß nicht, 90% oder mehr exportieren aus Gründen. Es wird sicher besser. Oder besser ist egal, ob es besser wird, aber es ändert sich am Heimmarkt ja was. Das Einzugsgebiet für eine gewisse Art von Geschmäckern muss größer
werden. Ja, das müsst größer machen, sonst wirst du die Leute nicht finden. Mhm. Ja.
Genau.
Wie schaut es bei euch aus, exporttechnisch?
Ich fange vielleicht ein bisschen früher an. Ich glaube, die gesamte Steiermark exportiert weniger als 10%. Ich glaube, es sind sogar noch 5%. Für die Steiermark, wir haben einen sehr starken Heimmarkt. Die Steiermark, wir haben es im Westen und ganz Österreich trinkt keinen steirischen Wein.
Ja.
Also immer noch, ist mega. Das ist für uns
richtig schön.
Schon super,
unglaublich. Also das ist, wie soll ich sagen, das macht da Freiheit und du musst nicht weit fahren. Also das ist sehr hilfreich, muss ich sagen. Ohne dem hätten wir 2021 natürlich nicht überlebt. Also wir haben schon alle erledigt. Und exportorientierte Betriebe gibt es in dem Fall nicht. Natürlich sind da die Schmecker des Lebens im Gruppe eben ähnlich wie, wir werden auch bei 80-90% sein.
Ja.
Und wir haben alle früher so 20% gehabt. Wie ich schätze, wir sind alle mittlerweile, also alle, sagen wir mal, bei 50 sicher, ist stark gestiegen über die letzten. Also hat auch ein bisschen mit Frost zu tun gehabt oder ein bisschen mit Corona zu tun gehabt, ein bisschen mit der Weinstilistik auch zu tun, aber auch mit dem Wunsch, dass wir das auch wollen. Also du musst ja, wenn du viel Risiko hast, musst du ja anderweitig absichern und je besser du verteilt bist, desto besser. Sicher.
Ja.
Und wir haben eben nur Fachhandel, wie du schon hast. Wir brauchen die Gastronomie. Wir brauchen vor allem den, der das erklärt.
Ja.
Und das ist vielleicht so im deutschsprachigen Raum einfacher, weil es uns schon länger gibt, weil wir Server für unterwegs sind und essen gehen und so weiter. Aber sobald du rauskommst, brauchst du dann der das anbietet.
Ja,
sicher.
Da war noch nie an einem Strand und ich bin nicht da. Oder der muss das dort genauso gut erklären, wie ich kann. Und ohne dem geht es sowieso nicht. Also unser Problem in der Steiermark war immer, es hat keinen Grund gegeben, noch ein Sauvignon auf die Karten zu tun. Was ein Gebiet, das aufwendig produzieren muss, wo es keine günstigen, billigen Weine gibt.
Ja.
Und was vielleicht vor 20 Jahren auch noch geschmeckt hat, wie woanders, also was in Kabinen waren. Und Wein verkaufen tut einer, wenn es Sinn macht. Und dann ist der Preis auch nicht so relevant. Dann braucht er es, dann muss er seine Weinkartenwühler ausstatten. Und dann ist er motiviert und preist es an. Ne? Und ohne die Leute sind wir sowas erledigt. Und wir müssen eben arbeiten, daheim viel. Und wir kommen nicht so viel unterwegs. Ne? Wir kommen nicht so viel herum. Wie Sie sagen, die größte Ehre ist natürlich, wenn man seinen Wein verkauft, egal wo. Aber es macht schon extra Freude, wenn das wo ist, wo man was weit weg ist. Und ich sage, das ist ja unglaublich. Was
ist der Wein auf Stroh, ne?
Wir sind ja nach wie vor Bauern.
Ja, sicher.
Und du kommst in Länder und Städte, das ist absurd. Ne? Du traust deinen Augen nicht. Ne? Das ist,
und du feierst dort deinen Wein.
Genau,
das ist übertrieben, aber ich freue mich selber. Ich freue mich selber, dort vertreten zu sein. Und du fährst heim und bist 10 cm größer und so motiviert. Ja.
Also ich stelle mir auch so geil vor, wenn wer jetzt als Endkonsument quasi den Wein trinkt und das voll feiert und das hast du gemacht. Das ist schon geil.
Es ist ein bisschen, das ist ja genau das, was du willst. Also aber du hast so angefangen, mit deinem Privatkunden verkaufst jede einzelne Flasche so. Ne?
Yeah.
also mit jeder einzelnen Person, ob er 6 Flaschen kauft oder 3, irrelevant. Mhm. Und das hat man gelernt. Und beim Händler genauso. Das ist das Höchste der Gefühle. Natürlich, man darf nicht, das darf nicht normal werden, sehr klar. Man wird natürlich besser mit den Worten, die man wählt, und man merkt, ob es funktioniert, das Package passt. Und es muss ja der Händler, es hilft nichts, wenn du den Händler da auf dem Maiberg aufwitz hast und die Sonne scheint, die Glocken läuten und dann essen wir noch was und der Wein ist gut und dann fahrt er heim und kein nervös, ne?
Yeah.
Ja.
Es bringt genauso wenig. Es muss ja alles zusammenpassen. Und das ist vielleicht, was auch gut ist in der Steiermark, wir haben immer noch sehr viele Privatkunden, mit dem haben wir ja angefangen, Burschenschank, Privatkunden und dann erst den Handel. Mm. Dass sehr, sehr viele Partner, die unsere Weine verkaufen, profitieren davon, dass
die das auch noch von.
Genau, die waren schon da, die waren schon essen oder trinken. Das hilft. Aber eben im weiteren Ausland hilft das gar nichts.
Ja.
Somit bist du wieder bei Null und da kannst Kunden haben,
wie du fängst an. Fängst wieder null, von vorne an. Ja, sicher.
Da merkst du relativ schnell, was sinnvoll ist und das hilft dir dann in Wahrheit auch, eben das Reflektieren, wenn wir Weinkosten gemeinsam haben. Natürlich kenne ich meinen Wein, aber jeder Journalist und jeder Partner und jeder Private, der reinkommt, sagt was anderes und das nimmst du dir auf und dann lässt du dir den Tendenz erkennen. Oder wenn du wieder heimkommst, weißt du, okay, deswegen fängt das nicht an Wein, aber es lässt dir vielleicht Entscheidungen anderen treffen. Sagen wir, okay, jetzt scheiße ich wirklich auf das.
Ja.
Das ist sinnlos, ich konzentriere mich nur mehr auf das Alter und die Lagen und egal, ob der. Ob der Tag rauskommt oder nicht, ich weiß genau, es geht, es hilft nichts. Ne? Da brauchst du nicht herumeiern, das ist was anderes sinnlos. Ne? Oder das hilft schon.
Sicher, findest du halt nochmal, kriegst du halt nochmal andere Zugänge und andere Perspektiven einfach drauf.
Okay. Ja. Vor allem, wenn wirklich üble Jahre sind, egal ob es draußen im Weingarten sind oder eben jetzt Covid-related, wie auch immer, da musst du ja froh sein, wenn du nicht zu tief runterfällst. Und dann musst du ja fragen, warum fällst du nicht zu tief runter, was passt denn? Und dann musst du schauen, okay, das passt, okay, das. Dann kann man das Sachen kann man ruhig gleich lassen. Ne? Die 80% und die anderen Sachen kann man dann ja angehen, weil dann muss man nicht, die Sachen sind safe, diese Sorte oder diese Herkunft oder diese Lage oder diese Stilistik. Aber leicht ist es natürlich für keinen. Ne? Das ist heutzutage, es gibt keinen, für den es leicht ist, egal mit wem ihr reden werdet, egal mit welcher Branche. Und alle arbeiten hardcore daran, dass es so bleibt. Somit ist das gegenseitige Level geht immer noch weiter auf. Und nebenbei sollst du natürlich moderner Arbeitgeber sein und willst auch selber modern sein. Das musst du dann verbinden. Und das ist heutzutage die Arbeit. Ne? Also das ist unsere Arbeit. Ein bisschen was haben wir geschafft. Arbeiten wissen wir, wie es geht. Also das können wir. Das ist kein Problem. Ein paar schlimme Jahre haben wir hinter uns. Das heißt, das haben wir halbwegs gut aufgestellt. Und das Ganze unter dem Hut zu bringen, dass alle erfreut haben. Und nicht nur alle 5 Jahre einmal, sondern halt im Prinzip jetzt. Das ist quasi das wirklich das Endlevel dann. Also Qualität ist klar, Terroir ist klar, Fokus ist klar, Konzentration ist klar, nicht aufgeben und so weiter, aber das mit dem Leben zu verbinden.
Nicht aufgeben.
Da spreche ich für alle Kollegen.
Ich wollte noch fragen zum Abschluss, was ist denn der Plan für die nächsten 15 Jahre?
Genau.
Gibt es wieder ein 15-Jahres-Ziel?
Jetzt kommt ein bisschen die Zeit, wo man sehr viel erledigt haben. Das waren oft große Punkte, die lange Zeit dich beschäftigen und auch Freude bereiten. So blöd wie es klingt, also aber sagen wir mal eine Bio-Umstellung ist sehr viel Arbeit, dauert lang, man kann sich richtig reinfreaken und man muss alle, also inklusive Angestellte und Geräte und alles, und das hat lang gedauert, das ist ein Riesending, und ein paar so Dinge wie Betriebsübergaben sind große Dinge oder Restaurant Regionsentwicklung, wo ich involviert bin und so weiter. Je größer und je schwieriger die Dinge, desto leichter tut man es in Wahrheit. Ich glaube, das größte Problem ist immer, wenn es fad wird.
Ja.
Nicht, weil man schon so weit ist, sondern weil es halt Alltagsgeschäft ist, einfach Alltagsgeschäft. Und es ist nicht immer neu und es gibt viele neue Sachen auch in der Weinwelt, so langfristig das ist. Die letzten 15 Jahre haben es gesagt, du kannst bildlich gesprochen aus einer Garage was ausziehen und es interessiert jemanden, es ist cool. Früher hast du müssen mindestens eine Generation arbeiten, damit du überhaupt wohin gekommen bist. Also da war die Hürde so hoch und auch der Grundaufwand so hoch, dass es vielleicht für manche sogar leichter war. Aber Gott sei Dank ist das alles aufgebrochen und man kommt auch schneller weiter. Aber Fakt ist, egal wo du anstartest, ob du groß startest oder bekannt oder unbekannt und klein oder konventionell oder Natur, der Weg zeigt immer auf Eigenständigkeit, authentische Weine, natürlich Bio, also biologisch produziert, Terroir, das wissen wir jetzt alle. Ich glaube, in 10, 15 Jahren wird keiner mehr von was anderes reden.
Ja.
Sicher nicht. Und auch da muss man seinen Platz finden. Und jetzt darf man quasi auch nicht aufgeben. Also man muss natürlich so weiterarbeiten. Es gibt schon ein paar, also es gibt immer ein paar Kleinigkeiten, also mehr Photovoltaik oder solche Sachen, aber in Wahrheit schauen wir, dass die Weingärten immer älter werden. Da wird dann sowieso schon seit 15 Uhr mehr Selektionmassal machen oder von einem Winzerkollegen was nehmen, der selber ganz alte hat. Das ist alles, da sage ich euch nichts Neues, das ist absolut Standard. Ne? Aber natürlich, wie schafft man es als Betrieb auch gut zu bleiben? Das ist vielleicht sogar noch ein höherer Aufwand, wie was zu entwickeln, weil die Entwicklungsfreude dann fällt und Es gibt so Marken oder die finden sie fast jedes Jahr neu. Ne? Also jeder neue Modenschau oder auch Musiker. Es gibt welche, die leihen seit 40 Jahren den gleichen Nudel-Lobby und haben die Stadien sind voll. Und es gibt welche, die finden sie jetzt ja neu und finden sie nicht, kommen keine Leute mehr. Oder die Leute kommen neu, je nachdem, was gut ist oder nicht. Das muss jeder vielleicht seinen Weg finden. Aber wir hoffen halt, dass das, was wir machen, was da rauskommt, eben nicht kopierbar ist und dass das hoffentlich erreicht mit dem, dass wir mindestens gleich gut weitermachen. Breit aufgestellt sein, Risiko minimieren, die Freiheit darf ich nicht verlieren. Also so, dann nach zwei solche Jahre, also 22 Grad, da stehen wir genauso übel und 23 Grad dann noch übler. Das ist nicht cool.
Tut
ne?
schon weh.
Das tut weh, ja. Wir haben das Glück, also wir haben ja Sozialsturm, ist ein großer Bereich für uns, eben um Leute anzulocken in die Region. Ja. Das war eben notwendig und da haben wir jetzt auch neue, also meine Eltern sind in Pension gegangen und wir haben zwei Pächter, ein tolles Ehepaar, die das hoffentlich oder höchstwahrscheinlich sehr lange weiterführen. Und das gehört auch noch zum Terroir dann dazu. Also das gehört auch zu, wir haben da einen Riesengarten und das ist schon fast alles Bio und so weiter. Also da kann man noch mehr machen wie nur Wein. Wein ist ja wirklich sehr speziell. Aber
ja, das ist ein Punkt.
Ist ein Punkt und Wein und Essen gehört zusammen und Wein und Urlaub gehört zusammen, das wissen wir ja. Wir sind ja nicht. Wir gehen ja gerne Urlaub und Wein ist.
Gehört dazu.
Das darf man nicht zu ernst nehmen. Vielleicht ist das noch eine Richtung. Wir haben gesehen, in Covid, wie die Leute alle daheim geblieben sind. Sie haben alle in Österreich Urlaub gemacht. Man merkt, wie der Bedarf da ist. Die Leute sind dann, haben uns überrannt und das war mega. Also war
das kann man vorstellen, ja.
Es war schon fast im oberen Limit dann, was eben, aber ohne dem, wie gesagt, hätten wir wahrscheinlich zusperren können.
Ich glaube, die Leute haben es mehr realisiert, auch ein bisschen, wie geil eigentlich Urlaub in Österreich auch ist.
Ja, du schaust wieder näher.
Na, sicher.
Du schaust teilweise gar nicht so nahe, sondern also bist immer automatisch schon weiter weg.
Genau.
Ja,
und da checkst du es dann.
Du bist wieder. Immer weiter und noch weiter weg. Und
es war
noch
bei
mehr.
Mir genau das Gleiche. Ich war in der Steiermark.
Ja,
wir haben uns vorgenommen, dass wir mal schauen, alles, was in der Nähe ist, wieder zu entdecken. Aber auch eben da über die Grenzen. Du hast ja in ein, zwei Stunden kannst 10 Jahre Urlaub fahren.
Stimmt, ja.
Und dann stecht man den wieder aus. Ich meine, wir haben das Glück, dass wir früh raus müssen und dürfen und dann machen wir immer was mit. Also das ist schon, kommt noch dazu zu deinem Beruf, du musst ja
reisen. Du musst unterwegs sein, ja.
Und das ist schon, das hilft.
Ja.
Das hilft wirklich. Cool.
Kann man schon ganz gut irgendwo mal ein Wochenende draufhängen. Und so, ne?
Absolut, ja. Das ist cool.
Sehr schön.
Wunderbar. Das ist, glaube ich, ein schönes Schlusswort.
Yes.
Wir bleiben beim Gedanken an die Weinurlaube.
So ist es. Ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Damit sind wir am Ende der Folge angelangt. Vielen herzlichen Dank, dass wir da sein dürfen und mit dir plaudern haben dürfen. Es war,
schön war das.
Sehr, sehr schön. Wir freuen uns wie immer sehr über Feedback und Weinvorschläge von euch. Schickt uns die gern an kedi@weinfuerwein.at oder an michael@weinfuerwein.at. Ihr kennt es, die Weintipps bitte nicht an uns beide gleichzeitig senden, sonst ist keine Überraschung mehr. Folgt uns gerne auf Spotify und Apple Podcasts. Wir freuen uns auch sehr über Bewertungen. Auf Instagram findet ihr uns auch unter @weinfuerwein. Dort und auf unserer Website weinfuerwein.at bereiten wir euch immer eine Zusammenfassung der Episoden mit Verkostungsnotizen und Co. vor. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.